Das ist ein Lückentext, das klingt intelligent. Und der Unterschied zwischen echter Intelligenz und intelligent klingen, ne, das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Fake. Und wenn wir die Zukunft bestimmen wollen, sollten wir sie auf der Grundlage unserer Erkenntnisfähigkeit und unserer eigenen Wahrheit definieren und nicht auf der Grundlage einer Maschine, die ein großer Fake ist.
China Hotpot, Podcast über Business-Erfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China-Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für Ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Ja, hallo Anna. Danke, dass du heute Zeit hast und meiner Einladung gefolgt bist. Wo störe ich dich gerade?
Ja, du störst mich gar nicht und ich freue mich, dass wir heute zusammen reden. Ich bin eigentlich die ganze Zeit voll im Thema. Es geht halt im Schwerpunkt um Automatisierung, alles, was uns da eigentlich jetzt die nächsten Jahre erwartet. Und ich muss sagen, dadurch, dass der Papst jetzt diese Enzyklika rausgegeben hat, wo er nochmal darauf hinweist, dass wir uns bei KI einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Gedanken machen sollen, was für mich eben auch viel mit Automatisierung zu tun hat. Und da ich da auch mit meiner Tochter dieses Wochenende viel drüber geredet habe, stößt du mich also gar nicht, sondern du holst mich gerade voll im Thema ab.
Ja, wir sind ja schon mittendrin im Thema, sehr gut. Und ich muss sagen, unsere erste Unterhaltungen hatten mir schon richtig viel Spaß gemacht. Und ich denke immer, ich habe eine sehr offene Denkweise, aber ich habe mit dir gesprochen und habe gedacht, woher weiß die Frau so viel über KI und über, ja, du bewegst dich zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft und berätst das Bundesministerium für Arbeit und gleichzeitig Mittelständler zur Transformation. Wie erklärst du vielleicht jemandem auf einer Party in einem Satz, was du eigentlich machst?
Ich bemühe mich, Deutschland da voranzubringen, wo ich denke, dass Deutschland vorangebracht werden muss. Und das ist für mich halt die Transformation in die nächste Stufe. Für mich ist das Industrie 5.0 nicht mehr das, was wir klassischerweise in Deutschland als Digitalisierung begreifen, sondern eigentlich das, was auf die Digitalisierung aufsetzt. Gut, ist jetzt mehr als ein Satz geworden, aber ich finde es immer total schwer, das in einem Satz zu sagen.
Ja, das ist auch unfair, ich weiß nicht. Aber ja, du kennst ja sozusagen die deutsche Forschungslandschaft, ja, ich würde sagen von innen, Industrie 4.0, du hast 5.0 schon gesagt, KI, Deep Tech, Chips, Big Data. Hast du eigentlich gemerkt, dass du eigentlich ein ganz gutes Überblick hast oder ganz gutes Gesamtbild siehst?
Eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich muss ständig noch dazulernen. Und ich habe auch Freitag noch ein Webinar mitgemacht zur aktuellen Entwicklung im Quantencomputing, was mich sehr überrascht hat, weil es jetzt neue Hardware gibt, die auf neutralen Atomen basiert. Und das waren wirklich so News für mich. Und dass ich einen guten Überblick habe, merke ich eigentlich nur, wenn ich bei den Themen, die mich interessieren, bei den aktuellen Webinaren gut mitkomme. Also wenn ich merke, dass ich genug Vorwissen habe, um jetzt das, was sich noch weiter in die Zukunft entwickelt, nachvollziehen zu können und einordnen zu können. Also aber generell habe ich nie das Gefühl, dass ich genug weiß oder dass ich genug angekommen bin. Dazu gibt es zu viele Entwicklungen.
Aber du bist auch sehr open-minded sozusagen und insbesondere in Richtung China. Wir haben ja natürlich darüber ausgetauscht bezüglich China und du hast gesagt, vor 10 Jahren hattest du schon chinesische Unternehmensdelegationen betreut, die nach China kamen, um Industrie 4.0 zu verstehen und zu besuchen. Und was hat dich damals an der Begegnung am meisten überrascht und was hat sich seitdem verändert?
Okay, also Kanada, also die kamen nach Berlin, die im Umfeld der Hannover Messe. So, also was mich damals sehr begeistert hat, war das große Interesse damals schon an KI, an Automatisierung, aber auch dieses Hinterfragen, warum bestimmte Automatisierungen nicht funktionieren. Also, wie soll ich das sagen? Es gab nicht so ein Allmachtsglauben an KI, wie ich ihn heute wahrnehme. Und es ging vielmehr darum, in mittelständischen Fabriken praktische Lösungen zu finden, Und da war auch schon klar, dass zum Beispiel diese dunkle Fabrik, wo überhaupt kein Mensch da mehr arbeitet und alles ist automatisiert, dass das nicht funktionieren wird. Und es gab ein großes Interesse daran, sowohl Industrie 4.0 tiefer zu verstehen, als auch die verschiedenen Entwicklungen innerhalb des Machine Learning. Und es gab so ein breiteres Bild darüber, dass das sehr unterschiedliche Technologien sind. Ob ich jetzt Computer Vision anwende oder ob ich auf Sprachmodellen aufsetze, das sind ganz andere Engines, ganz andere Algorithmen, auf denen ich aufbaue. Und es gab aber auch sehr viel Humor, sehr viel Spaß. Also es gab dann auch so Überlegungen, ob irgendwelche Geister, die es dann gibt, ob die eventuell dann auch mit KI beeinflusst werden. Also dieses Thema überträgt sich künstliche Intelligenz sozusagen in den nicht materiellen Raum. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass da sowohl mit großem Interesse, mit viel Engagement im Lernen, aber auch in so einer lockeren Art und Weise darüber nachgedacht wurde. Und das hat mich damals sehr begeistert. Und der große Unterschied war für mich, also ich habe damals auch schon an der Universität viel im Forschungstransfer gearbeitet, dass sich damals kaum jemand so tief mit den praktischen Auswirkungen von KI in Deutschland beschäftigt hat. So, das hat sich natürlich geändert. Aber das, was ich jetzt am meisten für heute so als Widerspruch erlebe, ist, dass in Deutschland halt KI mit letzten Endes ChatGPT oder vergleichbaren KI-Modellen, meinetwegen jetzt noch Claude, verglichen wird. Und dass dieses ganze Wissen darum, was es eigentlich in der praktischen Anwendung im Kontext von Maschinenbau oder so bewirken kann, dass es darüber fast gar kein Wissen gibt und dass es dafür auch gar kein Wort mehr gibt, weil die meisten haben sich mit Machine Learning nie wirklich angefreundet als Begriff. Und mit KI verbinden sie jetzt einfach eigentlich einen immateriellen, für mich einen immateriellen Roboteragenten, der ihnen irgendwelche Antworten gibt. Und das weicht völlig ab von dem, was ich halt so vor 10 Jahren als Schwerpunkt in Machine Learning und KI erlebt habe. Also da ist also so ein deutsches, wie soll ich sagen, Fixed Mindset schon fast entstanden. KI gleich ChatGPT-Funktionalitäten. Und gleichzeitig nehme ich halt aus dem chinesischen Kontext wahr, dass es eben vielleicht mit diesem Immateriellen jetzt weiter wandert, eben in die Robotik, in die humanoide Robotik oder auch in die mobile Robotik, wo wir dann halt echte Maschinen kriegen, die halt auch durch die Sprachengines dann mit natürlicher Sprache bedient werden können. Und wo eigentlich jetzt so eine Art neue Art von Maschine entsteht, die aber nicht so vermenschlicht oder ich sag schon mal quasi als Computergott behandelt wird. Das ist einfach ein neues Werkzeug, das eine andere Art von Intelligenz und Smartness hat. Und nach meinem Verständnis sind halt damals auch die ganzen Sprachmodelle dafür entwickelt worden, dass wir halt nicht coden müssen, um mit diesen, ich sage jetzt mal, intelligenteren Maschinen in Anführungszeichen oder smarteren Maschinen oder Robotics umgehen zu können, sondern wir können sie halt mit natürlicher Sprache steuern. Und das ist auch immer das gewesen, was ich vor 10 Jahren gelernt habe, dass das das Ziel der ganzen Sprachmodelle ist und jetzt nicht Antworten zu geben. So, und wenn ich das zusammenfassen soll, sorry, ich hole immer ein bisschen aus, ist halt so, dass ich aus dem chinesischen Raum eigentlich ein neues Werkzeug wahrnehme, ein sehr interessantes Werkzeug für mich, das aber auch die Auseinandersetzung mit uns als Menschen herausfordert, weil eben ein humanoider Roboter natürlich erstmal eine höhere Überschneidung zu Menschen hat, als wenn ich jetzt einen klassischen Einarmroboter oder das haben, was wir bislang als Roboter definiert haben. Und ich nehme halt im deutschen Raum wahr, dass wir jetzt quasi den Computergott geschaffen haben, was auch eine Herausforderung für den Menschen ist, aber eigentlich in meinen Augen eine, wie soll man sagen, ein falsches Verständnis von KI als Grundlage hat, dass dieser
Okay.
Computergott da ist. So lassen wir das so stehen.
Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr viel Inhalt. Ich meine, natürlich, ich habe Vorteil, dass ich mit dir schon ein paar Mal unterhalten habe, dann kann ich mitkommen, aber ich denke mal, unsere Zuhörer würde ich ein bisschen helfen, weil gerade auch das Thema für mich super wichtig ist, um ein bisschen den Kontext zu verstehen und auch für den Zuhörer so. Und du hast ja gesagt, Industrie 4.0 damals, vor 10 Jahren, ist ganz andere, hatte einen ganz anderen Stand, oder wir haben alle ein ganz anderes Verständnis von der Technik wie heute. So, heute beschreiben wir grob jetzt Industrie 4.0, ob die jetzt 4.0 oder 5.0, das sei einfach mal hingestellt. Es gibt ja keine wissenschaftliche Definition für 5.0 noch. Und aber vielleicht kannst du in kurze Form erstmal erklären, in welchem Zusammenhang hattest du die Möglichkeit, diese chinesische Delegation zu betreuen? Aus welcher Aufgabe heraus?
Ich sollte der Delegation Industrie 4.0 nahebringen. Also, ich habe damals halt auch im Lehrstuhl für Industrie 4.0 als externe Beraterin gearbeitet und war halt auch in so einem Netzwerk von anderen Beratern, die viel im China-Kontext gearbeitet haben. Und meine Aufgabe war es aber, den aktuellen Stand in Deutschland von 4.0 zu vermitteln. Und deshalb habe ich mich halt auch ein bisschen damit beschäftigt, 4.0,
Ja.
5.0, so für mich, wo da die Unterschiede für mich sind.
Ja.
Und es ging in erster Linie aber um Sensorenverständnis und es ging um ein intelligentes Vernetzen von Sensoren, was eben auf eine Steuerung in Machine Learning hinausläuft, meinetwegen Predictive Maintenance, das war damals schon ein großes Thema, um halt eine andere, ja, im Kern produktivere Art von Maschinenproduktion zu erreichen. Und da war auch ein bisschen Robotik schon im Spiel, aber nur also jetzt in moderne Robotik, humanoide Robotik, im Kontext von KI, aber das waren eher noch so Forschungsprojekte oder Prototypen. Aber es war schon
Ja.
stark angedacht, was machbar ist und was denkbar ist.
Ja,
So.
natürlich 10 Jahre. 10 Jahre sind für uns Menschen, insbesondere je Erwachsene wir sind, umso schneller gehen die, nämlich 10 Jahre weg. Und aber für so eine Technik ist schon eine sehr lange Zeit, weil du hast ja auch gesagt, noch heute ist in die Technik ganz anders als vor 10 Jahren noch. Und insbesondere auch die Entwicklung Chinas ist in diesen 10 Jahren extrem schnell. Und wie war damals die von der Delegation her durch die Fragen, was sie gestellt haben, durch die Diskussionen, was sie mit dir gemacht haben, kannst du irgendwie ahnen, wo der Stand der Know-how ist von der Gruppe, von deren Ingenieur oder von deren Manager oder ich weiß nicht, welche Hintergrund diese Delegation hat. Und welcher Know-how-Vermögen da ist auf der anderen Seite. Und im Vergleich zu dem, was du jetzt hörst, liest in der Presse, was ist der Unterschied?
Gut, das muss ich nochmal sagen. Also ich hatte auf zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Delegation und bei der ersten war der Schwerpunkt 4.0 und bei der anderen war der Schwerpunkt der KI-Entwicklung in Deutschland vor 10 Jahren. Und es waren in erster Linie Manager von mittelständischen Unternehmen. Und ich würde gar nicht sagen, dass sie so einen großen technischen Hintergrund hatten. Es ging eher allgemein darum, die Chancen in diesen Technologien zu verstehen. Und es gab damals auch ein großes Interesse daran, was man von Deutschland lernen kann. Eben deshalb auch im Umfeld von der Hannover Messe. Aber auch eben, wie soll ich das sagen? Es war das Bemühen, diese Technik zu durchdringen. Also die Potenziale, die Grundlagen, aber auch das, was nicht funktioniert, sauber zu verstehen für eine erfolgreiche praktische Anwendung. Und wenn ich das jetzt angucke, denke ich, dass da halt ja, die Hausaufgaben gemacht worden sind und dass es eine sehr praxisnahe Auseinandersetzung gab mit dem, was geht und was nicht geht. Und damals halt also ich war bei Professor Grunow da am Lehrstuhl als externe Beraterin für Forschungsprojekte und da ging eigentlich das alles sehr stark, das Denken in die Richtung, was ich jetzt auf der Hannover Messe im Application Park für mobile Robotik aus dem chinesischen Raum gesehen habe. Also für mich ist das eine lineare Weiterentwicklung dessen, was vor 10 Jahren durchdacht worden ist oder auch eben erforschen jetzt nicht im Sinne von, dass ich eine Forschungsarbeit schreibe, sondern dass ich herausfinden will, was geht, was ist machbar, also auch so ein
Also das
experimenteller
war
Ansatz.
durchdacht von deutschen Wissenschaftlern, umgesetzt von chinesischen Unternehmen jetzt.
Sagen wir mal so. Also ich kann das ja immer nur so partiell beantworten. Es waren halt größere Delegationen mit über 50 Teilnehmenden. Und was ich halt erlebt habe, war einfach eine echte praktische Neugier. Und in Deutschland war es eher eine theoretische Neugier. So.
Okay.
Und der gesamte praktische Bereich war weniger. Es ist vielleicht, es ist wirklich nur meine subjektive Meinung. Es war weniger engagiert. Also ich hatte das Gefühl, dass da auch bei den Gesprächen schon sehr viel Vorwissen da war und dass da so ein großes auch durch das Go, also durch das Go-Spiel, dadurch, dass halt KI in Go gewonnen hatte, war irgendwie da ein Rieseninteresse dran, was künstliche Intelligenz und Automatisierung und Sensoren alles leisten können. Und wenn ich das richtig interpretiere, gab es einfach konkrete Vorstellungen davon, wo diese Technik hinführen kann und wie man sie in die Praxis bekommt, ohne falsche Erwartungen zu wecken. Und was ich halt in 10 Jahren in Deutschland erlebt habe vor diesem Boom von ChatGPT, war, dass unglaublich viel theoretisch ausgelotet worden ist und dass zum Teil auch sehr große Erwartungen geweckt worden sind, dass es aber relativ wenig praktische Umsetzungsversuche gibt oder gab. Also es gibt natürlich auch ein paar herausragende Unternehmen, die ganz tolle Sachen gemacht haben, aber in Summe habe ich im Mittelstand da deutlich weniger Interesse wahrgenommen, bis heute eigentlich.
Aber du sagtest ja auch, dass Deutschland eigentlich, ja, du berätst ja natürlich auch Transformation der deutschen Mittelstand im Auftrag vom Bundesministerium. Und du sagst ja, Deutschland sollte viel mehr oder viel enger mit China kooperieren. Sagst du auch deswegen, weil China dann viel, viel praktischer orientiert diese Idee umsetzen kann? Und das ist, davon kann Deutschland profitieren. Und ist es das der Grund, warum Deutschland mehr mit China kooperieren soll?
So, also das, was ich jetzt einfach nach 10 Jahren Beobachtung mitnehme, ist, wie soll ich das richtig sagen? Ich hätte mir vor 10 Jahren schon gewünscht, dass sich mehr geschäftsführende Personen im Mittelstand mit diesen Themen auseinandersetzen, die ich deshalb halt auch bei Industrie 5.0 einsortiere, wie ich das in einigen anderen Fachbüchern auch wahrgenommen habe, weil es im Kopf eine Abgrenzung braucht zu dem, was bekannt ist. Und Digitalisierung, Sensortechnologien, klassische Robotik, das ist halt 4.0 und dann denken halt viele, sie kennen sich damit aus. Und wenn ich aber sehe, was jetzt eigentlich dazugekommen ist in Deep Tech, Space Data, eben, das sehen wir bei den Drohnen, welchen Einfluss das hat, alles, was jetzt mobil sich dazu noch bewegt, also es ist eine andere Dynamik, eine andere Flexibilität dazugekommen. Und eben ein Riesenfeld, ich klammer jetzt Quantencomputing ein bisschen aus, aber vor allen Dingen in der KI, was sich da weiterentwickelt hat, der muss sich eigentlich, um die Gegenwart und auch die Zukunft zu beherrschen, mich mit diesem Thema mal beschäftigt haben. Ich muss mich damit auseinandergesetzt haben, weil ich das sonst nicht richtig für mich in eine Strategie einpacken kann. So, und diese Ausrichtung auf diese Technologien als Strategie, das habe ich in China sehr viel stärker wahrgenommen als in Deutschland. Und das war etwas, was ich halt auch immer als kritisch empfunden habe, weil ich dachte, wenn ich nicht weiß, dass ich da eigentlich eine Wissenslücke habe, dann nehme ich nicht wahr, was bei den anderen passiert. Und wenn alles unter diesem Begriff 4.0 läuft, dann denke ich halt, ja, Deutschland ist hier 4.0 Vorreiter, alles Paletti. Und merke nicht, dass aber in vielen Ländern eben sich da noch was ganz anderes entwickelt, was dann halt erstmal als Deep Tech so formiert ist, aber was für mich eben auch in der Industrie nochmal einen ganz anderen Impact hat, weil es andere Industrieprozesse befördern kann. Und ich will mich halt wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das sind alles nur meine eigenen Erfahrungen, ne? Aber ich habe halt auch in Tübingen an der Uni viel mit KI und Quantencomputing im Wissenstransfer beschäftigt. Und ich habe auch viel im Umfeld von Stuttgart da Sachen wahrgenommen. Ich war viel auf irgendwelchen Fachtagungen im Raum Hamburg und habe eigentlich immer geguckt, ob die mitbekommen, was international passiert, weil immer schon aus diesem Programm heraus vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales es die Aufforderung gab, da im Mittelstand etwas mehr für Aufmerksamkeit zu sorgen, dass da einfach viele Entwicklungen laufen und dass es wichtig ist, dass der deutsche Mittelstand nicht abgehängt wird. So. So, und deshalb würde ich jetzt halt sagen, dass China von dem, was ich wahrnehme, Industrie 4.0 total aufmerksam verfolgt hat, dafür Strategien entwickelt hat und jetzt entsprechende Produkte am Start hat. Das ist in anderen Ländern der Welt natürlich auch so. Aber ich muss ja den deutschen Mittelstand jetzt auch ein bisschen beraten. Das ist meine Aufgabe, da halt auch Zukunftstechnologien mit einzuführen oder Experimente damit zu begleiten, um halt die Zukunftsfähigkeit des Mittelstandes abzusichern. Und wenn ich mir halt angucke, wie jetzt die letzten 3, 4 Jahre die Entwicklung war, sehe ich halt, dass es aus den USA sehr monopolisierte Angebote gibt im Bereich Gen AI, die eigentlich auf alle Probleme draufgeschmissen werden gerade, die wir in Deutschland haben. Jedes Problem soll mit Gen AI gelöst werden. Und ich persönlich denke nicht, dass das die einzige oder die richtige Antwort ist. Aber das ist ein sehr differenziertes, großes Feld. Und für mich sind damit all die Lösungen, die man aus 4.0 in Richtung 5.0 halt entwickeln konnte, also die eine große Vielfalt bedeutet haben, weil die eben auf dem großen Feld des Machine Learnings aufgebaut haben und nicht nur auf diesem eigentlich technologisch sehr kleinen Feld von Gen AI, die sind aus dem Blickfeld geraten. Und spätestens halt auch mit DeepSeek habe ich so gedacht, ja, man kann bei vielen Technologien, die aus China kommen, sehen, dass sie strategisch anders durchdacht sind und dass sie eigentlich anwendbarer sind, dass sie eine andere Souveränität erlauben und mir als Unternehmer eine Vielzahl an Werkzeugen zur Verfügung stellen, die ich einsetzen kann, ohne von einem Monopol abhängig zu werden. So, das ist der Grund, warum ich eigentlich so seit 2 Jahren sage, dass es wichtig ist, diesen Blick nach China zu wenden, zu gucken, was da alles kommt und nicht unglaublich blind diese Monopolprodukte, Microsoft hat keine eigene KI außer dem Wissensgrafen, diese Monopolprodukte aus den USA total zu hypen, blind zu übernehmen, was eben für mich Abhängigkeit bedeutet und nicht diese Vielfalt zu sehen, die generell aus Asien kommt, aber eben gerade auch im Bereich mobile Robotik aus China kommt. So, und das ist das, wo ich halt dringend denke, man muss den Blick weiten und man muss gucken, wie man sich da positioniert und sich da eben mehr mit den Hintergründen auch beschäftigen. Warum sind bestimmte Technologien entwickelt worden? Welche strategischen Fahrpläne stehen dahinter? Bla bla bla. So, und im Moment sehe ich halt, dass der Fahrplan aus den USA in meinen Augen für Unternehmen sehr viel gefährlicher ist. Also da stimme ich in großen Teilen dem Papst zu, auch wenn ich das vielleicht sonst nicht unbedingt tun würde. Aber in dem Punkt schon, weil ich mich auch sehr viel mit den Hintergründen von Gen AI beschäftigt habe und warum bestimmte Strategien so und so entwickelt worden sind. Und ich da eben sehe, dass das, was wir in Deutschland uns vor 10 Jahren als Zukunft vorgestellt haben, eigentlich im chinesischen Raum sehr viel mehr realisiert worden ist. Und ich mir von da jetzt eigentlich würde sagen, Unterstützung holen kann, um meine eigene Zukunft zu gestalten, weil da halt bestimmte Technologien jetzt zeitnah einsatzbereit sind, die in anderen Teilen der Welt auch vorbereitet werden, aber ich glaube nicht so stark in der strategischen Vielfalt, wie ich das gerade aus dem chinesischen Raum wahrnehme.
Das ist sehr viel Information, wenn ich das so neutral beschreiben darf. Und ich denke, ich würde vielleicht nochmal an dem Punkt ansetzen. Und du hast ja gesagt, nochmal zum Hintergrund. Ich habe vor Jahren in meiner letzten Anstellung eine deutsche Unternehmensberatung. In China habe ich das China-Geschäft neu aufgebaut, von null an. Damals habe ich überlegt, ja, wie positioniere ich das Beratungsgeschäft von diesem Unternehmen in China? Ich habe Industrie 4.0 genutzt, um sozusagen die Positionierung des Beratungsgeschäfts zu machen. Das hat auch ganz gut geklappt, was Branding angeht, Positionierung angeht. Und deswegen in der Zusammenarbeit habe ich auch mehr mit der Industrie 4.0 Wissen beschäftigt, soweit ich kann. Und wenn ich jetzt daran erinnere, gerade die Papiere von ACATEC, vom Bundesministerium und von solchen Cluster, und was du vorhin gesagt hast, was jetzt Industrie 5.0 dazu kommt, diese mobile Machine Learning und die mobile Roboter und so, das ist im Grunde genommen ganz grob auch in damaliger Vision von Industrie 4.0 auch beschrieben. In diese Cyber-Physics Systems ist im Grunde auch schon mitbeschrieben, ist wahrscheinlich nicht so stark getrennt zwischen, weil das ist ja alles Zukunft ist. Deswegen hat man nicht so getrennt, bis wann ist die Industrie 4.0 Phase vorbei und dann beginnt 5.0 Phase. Man hat alles so ein bisschen beschrieben. Und in den In diesem Cluster sind auch viele bekannte deutsche große Mittelstand, natürlich zugegebenerweise. Ne? SAP ist kein Mittelstand, Siemens ist auch nicht, aber da sind da auch andere Unternehmen wie Phoenix Contact oder you name it. Die sind ja alle Player von deutscher Industrie auch mit dabei. Und vor Anfang schon. Was glaubst du, was ist der Grund, warum hat, oder du sagst, das ist ja gar nicht so stark, aber das kann auch sein. Ne? Ich blicke nur ein bisschen voraus hin. Und die ganze Welt sagt, die Industrie 4.0 hat Deutschland erfunden. Aber angenommen, das ist sehr stark gewesen. Und warum denkst du, was ist dann der Punkt, warum Deutschland so stark angefangen hat, aber die Umsetzung ist nicht nachgekommen? Was ist der Grund?
Also aus meiner Sicht gab es einige größere Überlagerungen. Das ist durch Blockchain gekommen, das ist auch durch dieses Ausrufen des Metaverse gekommen, das ist durch NFTs bekommen. Das sind alles Technologien, von denen wir heute kaum mehr reden, die aber in der Zeit von Covid total geboomt sind. Und Industrie 4.0 ist von 2016 bis 2019 sehr im Fokus gewesen. Das ist das, was ich auch meinte. Und ja, da ging es auch um Robotik und so, aber da war immer noch trotzdem, zumindest da, wo ich unterwegs war, ein großer Fokus auf all die Technologien, die in irgendeiner Fabrikhalle spazieren. Und ich habe damals immer schon gesagt, wir werden in Zukunft einmal eine Technologie haben, die ist außerhalb der Fabrik. Da muss ich nur an den Raum Smart City denken, aber auch alles, was sich da in der Landwirtschaft an autonomen Geräten entwickelt hat, bis hin eben zu dem, dass wir eine komplett andere Kriegsführung haben, die halt in großen Teilen digital und KI gesteuert ist. Und das sind alles Technologien, die halt sehr stark über Geodaten arbeiten oder eben Satellitendaten, mehrdimensional angelegte Satellitendaten. Und wo ich auch ganz andere Cluster brauche, um zum Beispiel eben diese Punktwolken aus den LiDAR-Daten auslesen zu können. Und das ist für mich die Komponente, die halt jetzt bei 5.0 dazugekommen ist, die damals aber kaum jemand ernst genommen hat. Also mit vielen, mit denen ich geredet habe, wo ich gesagt habe, wir werden demnächst KI-gesteuert LiDAR-Daten aus dem Weltraum verarbeiten. Wir werden dann mehrdimensionale Daten haben, die auch bis in die Erde reinreichen. Wir werden hochauflösende Bilder haben. Wir werden extrem andere Datenpakete haben aus dem Bereich Geodaten, die wir dann koppeln können mit den Geräten und mit den anderen Technologien, die wir haben. Und daraus wird nochmal eine neue Industrie entstehen. Das wäre etwas, wo sich sehr wenige mit beschäftigt haben. Ich habe dann mit der Uni Tübingen 2019 schon einen Workshop gemacht auf der GI, der Gesellschaft, also der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik, wo wir über Open Space Data und Geodaten für KI geredet haben und wo klar war, welche Potenziale da eigentlich liegen. So, und das ist dann aber alles sehr ins Hintertreffen gekommen, weil wir uns dann ab 2020 eigentlich sehr viel wieder in geschlossenen Räumen bewegt haben. Wir waren enorm viel in der virtuellen Welt unterwegs. Und ich habe dann richtig gesehen, dass ein totaler Denk-Cut gekommen ist und alle auf einmal erfolgreich sein wollten in den virtuellen Welten, sprich eben Metaverse, Blockchain ist riesig als Thema gekommen, NFTs. Und es war so, als ob alles, was es bis 2019 gegeben hat, als ob das aus den Köpfen der Menschen verschwunden ist. Und wir haben jetzt alle gesehen, dass das Metaverse, der digitale Zwilling, NFTs, Blockchain, das spielt gar keine so große Rolle mehr. Das sind eigentlich alles Themen, die jetzt mehr oder weniger gerade abgehakt sind oder die so ein Nischenthema noch sind. Aber es haben sich unglaublich viele Forschungen dann auf diese Themen gestürzt und auch Businessmodelle und was auch immer. Und eigentlich ist dann direkt danach GenAI hochgeschossen. Und hat denn dieses Denken, dass unsere Zukunft aus virtuellen Avataren besteht, nur dass sie jetzt halt angeblich eigenständig denken und handeln können und jetzt können wir sie als Agenten per Prompts steuern, also das hat da nahtlos dran angeknüpft. Und deshalb ist zumindest in meiner Wahrnehmung in Deutschland dieses ganze haptische, anfassbare Umfeld, wo wir uns halt in einem viel größeren Kontext bewegen und wo wir eben auch mit ganz anderen Datenräumen denken. Das ist irgendwie aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Das ist nach hinten gerutscht.
Das ist interessant, weil du sagst ja nicht anders mit meinen Worten. Ich bin manchmal sehr direkt. Also du sagtest gerade die deutsche Forschung oder die deutsche Forschung und Entwicklungsabteilung oder Forschungsabteilung der großen Konzerne haben Ich formuliere erstmal meine Gedanken zu Ende, habe mit dem Denken aufgehört, so 2020. Und sie lassen von externen Impulse leiten, ob das Blockchain ist, ob das jetzt OpenAI ist, und dann lassen da sozusagen die Standards definieren. Eigentlich haben sie ja mit 2013 angefangen, Industrie 4 nur eine Art neue Standards definiert. Aber wie kommt das dann, dass man von 19 auf 20, dass man freiwillig diese Denken aufgegeben hat? Wobei ich denke, weder Wissenschaftler oder die Forschungsabteilung eines großen Konzernes, die sind so kurzfristig gesteuert. Aber was ist der Grund? Was ist da? Du schaust ja ein bisschen von innen, aus dem Maschinenraum sozusagen heraus. Warum haben Sie das mit dem Denken aufgehört? Das ist ja doch gar nicht naturell. Ich denke, Deutschland ist ja voller technologiebasierte Spinner. Das sind ja auch die Keimzelle von der ganzen Innovation, vielleicht die Hälfte Innovation auf der Welt kommt von der Spinne aus Deutschland. Und warum haben Sie das mit der Denken aufgehört?
Also muss erstmal zurückrudern, damit ich hier kein Deutschland-Bashing mache. Also mein Feld ist der Mittelstand und eben das, was ich im Forschungsumfeld erlebe und im Wissenstransfer auch bei Ministerien erlebe. Also ich kann jetzt nicht für die Forscher von großen Industrie, F&E-Abteilungen oder sowas reden,
Ja,
dass da
klar.
das. Also das kann ich
Aber
jetzt wirklich nicht.
du stimmst mir schon zu, weil die
Sag mal so, ja, ich muss.
Mittelstand zwar nicht, aber die großen Konzerne machen ja auch nichts da in der Zeit.
Also ich habe ja auch mit sehr vielen Leuten gesprochen und ich habe auch sehr viele Hintergrundgespräche geführt, weshalb ich auch immer vorsichtig sein darf, muss also vorsichtig sein darf, ja.
Wir sind heute und nur unter uns.
Ja, wir sind unser genau. Also das eine ist ja das, was in den schönen Papers steht und was überall veröffentlicht wird und was in den Broschüren ist. Und das andere ist dann das, was ich real erlebe oder was mir Menschen halt erzählen, die da wirklich ernsthaft viele Jahre arbeiten und unterwegs sind. So, und ich muss da erstmal sagen, die Menschen, mit denen ich spreche, die sind alle engagiert und die würden alle gerne jahrelang und manchmal auch jahrzehntelang an ihrem Thema bleiben wollen. Ich habe das sehr selten erlebt, dass jemand das Denken einstellt. Und ich habe auch selten erlebt, dass sich jemand für das, wofür er brennt, wofür er vielleicht auch mal studiert hat, dass er das komplett aus seinem Herzen verbannt. So, das andere ist aber tatsächlich in meinen Augen ein europäisches Problem, nämlich, dass wir hier immer in 3 bis 4 Jahreszyklen agieren. Dass sehr viel Forschungsgeld aus der EU mitkommt, dieses sogenannte Drittmittel anwerben, und dass wir da immer in diesen politischen Zyklen mit drin hängen. Und das bedeutet, eine neue Regierung kommt oder auch ein EU-Gremium setzt sich da irgendwie zusammen. Und es gibt maximal 4 Jahre Zeit, in der Regel nur 3. Dann wird ein Programm veröffentlicht. Und das ist dann sozusagen die Vorgabe, von dem, was im Moment gerade wichtig oder im Idealfall auch erfolgreich ist. Und an diesen Themen hängen sich die anderen sehr stark auf, weil diese Drittmittel eine enorme Bedeutung bekommen haben, soweit ich das jetzt wahrnehme. Und wenn dann halt ein bestimmtes Thema ausgegeben wird, ich glaube nicht, dass dann die EU-Verantwortlichen, die jetzt die neuen Richtlinien setzen, dass die wollen, dass die aufhören mit ihren alten Themen. Aber das ist das, was de facto passiert. Weil quasi überschrieben wird, was überregional gerade wichtig ist, welche Themen en vogue sind, wo man jetzt auf den nächsten Zug aufspringen muss. Und ich sehe da auch manchmal ein sehr kurzfristiges Denken, das ähnlich wie bei der Politik nur auf den nächsten Wahlerfolg schielt, das halt hier immer nur kurzfristig Erfolg definiert. Und wenn es halt ein überragendes Thema gibt, und wir sind jetzt im Bereich Digitalisierung, da ist das natürlich nochmal schnelllebiger als jetzt in anderen Forschungskreisen. Und auf einmal sagt dann ein Zuckerberg, dass jetzt irgendwie das Metaverse wichtig ist. Und dass auch die gesamte Industrie sich über das Metaverse steuern wird. Und dass wir unsere gesamte Kommunikation in den digitalen Raum verlegen werden. Und dass wir eben selber Avatare im dreidimensionalen Raum sind. Dann wird halt auch einmal NFT total spannend, weil sich das da total daran andockt. Und dann wird halt auch Blockchain total spannend, weil das ein großes gemeinsames Zukunftsbild ist. Und das, was dahinter steckt, ist für mich, dass wir uns nicht ausreichend darüber Gedanken machen, wie unsere Zukunft denn sein soll, weil dann könnten wir ja langfristige Strategien davon ableiten. sondern wir lassen uns viel zu oft von aktuellen Entwicklungen und in meinen Augen eben auch Marketing von sehr wirkmächtigen Industriebereichen oder auch Tech-Konzernen schubsen, die dann sagen, das ist das nächste große Ding. Und dann sitzen alle da und sagen, das ist auch das, was ich mit Monopolisierung meinte. Die haben eine solche Weltmacht. Wenn die jetzt sagen, das ist unsere Zukunft, dann müssen wir uns da alle einordnen. Und ich erlebe schon, dass das auch einigen sehr schwer fällt oder dass sie das gar nicht wollen. Aber das hat dann so eine Übermacht, dass sozusagen das eigene Denken überschrieben wird von dem, woran man jetzt denken soll, weil jemand anders entschieden hat, dass das unsere globale Zukunft ist.
Ja, also dazu noch zwei Gedanken, weil ich einfach in diesem Bereich nicht gut auskenne. Du sagst ja Drittmittel, die Drittmittel, und du hast auch gesagt, Antrag bei EU oder so. Also A, sprich, dass man auf Forschungsgelder hofft, nicht nur aus deutschen Töpfen, sondern von EU. Und dann noch, wir haben noch darüber gesprochen, das nächste große Ding macht ja normalerweise ein Tech-Konzerne. Die Tech-Konzerne kommen häufig natürlich sehr stark überwiegend aus USA, und sie haben natürlich sehr starke Kapitalmarkt-Impact sozusagen, ne? Und heißt das dann in dem Sinne, dass man im Grunde genommen Deutschland oder Europa sozusagen freiwillig jetzt zu also unterordnet zu diesen Tech-Konzernen aus USA, das sozusagen sein eigenes System, sein eigenes Denken aufgibt. Und dann am Ende stellt er alles, am Ende Erfolg oder Nicht-Erfolg im Kapitalmarkt dar. Das heißt, der Kapitalmarkterfolg ist umso größer, wenn nicht nur USA, sondern auch Europa diesem Trend folgt. Also insofern macht es aus meiner Sicht Sinn, aber es macht für Deutschland keinen Sinn, weil Deutschland hat eigenständige, also die Chance nicht wahrgenommen, eigenständig ein System zu definieren, was vielleicht in der Welt als eine zusätzliche Pool darstellen kann, wie Industrie 4.0. Das war ja ein guter Anfang, von einem neuen Standard zu definieren, quasi für mich fast genauso gut wie Made in Germany. Dieses Begriff ist ja fast genauso gut wie Made in Germany. Man kann ja wirklich daraus viel Kapital schlagen, aber das ist nicht mehr weiterverfolgt worden.
So, also einmal muss ich nochmal protestieren gegen diesen Begriff das Denken aufgegeben, weil das würde ich
Okay.
nicht so stark formulieren. Ich würde eher sagen, wir haben, weil wir halt so pluralistisch und vielfältig sind in Europa, noch nicht genug Anstrengungen unternommen, eine gemeinsame Zukunftsstrategie zu entwickeln, die auf einer bestimmten Technologievision basiert, die tatsächlich auch den europäischen Werten entspricht. Das ist jetzt mit dem EU-AI Act ist das ein bisschen versucht worden. Das ist auch schon vorher mit der DSGVO in Teilen versucht worden. Das ist auch mit dem Digital Markets Act und Digital Rights Act versucht worden. Aber wir haben bislang nur reguliert, anstatt eine gemeinsame Vision nach vorne zu werfen. So, und wir haben halt mit 4.0 eine gewisse Form von Vision entwickelt, aber eigentlich war es eher eine Art Werkzeugkasten. Also ich sag mal, ein großer Puzzlebaustein. Und ich habe auch damals die Hannover Messen so erlebt, dass einem unglaublich viele unterschiedliche Optionen präsentiert wurden, ob das nun Exoskelette waren oder was auch immer. Es gab einfach ganz viele Optionen, die in die Zukunft mit hineingewirkt haben. Und ich fand diese Vielfalt total toll. Aber wir haben sie jetzt im Rückblick nicht unter ein gemeinsames Dach bekommen. Also wir haben zwar ein Wort gehabt, aber zumindest in meinem Umfeld gab es eben nie eine klare Definition, wo denn jetzt nun 4.0 hingeht, außer dass die Maschinen innerhalb der Fabriken optimiert werden. Wie das aber sich dann in der Gesellschaft darstellt und wie auch eine souveräne digitale Zukunft aussieht, darüber haben wir zu wenig gesprochen. Und das ist das, was ich eben meinte, dass dann spätestens 2020 halt dieser cyberphysikalische Raum, also alles außerhalb der Fabriken, einen super starken technischen Impact bekommen hat, wo man halt mit den Händen praktisch was Neues machen konnte, auch neue und vor allem neue Kombinationen, neue Workflows erzeugen konnte. Und da hätten wir in meinen Augen in Deutschland mehr tun können. Und die einzigen, die in dieser Richtung in meinen Augen sehr stark nach vorne gedacht haben, sind Neural Robotics aus Metzingen, die halt all diese cyberphysikalischen Ansätze komplett aufgegriffen haben. Und das fand ich auch immer sehr spannend, was da passiert ist. Aber ja, Deutschland ist genau wie alle anderen EU-Länder sehr stark davon abhängig, dass es Forschungsmittel gibt, die aus den EU-Steuergeldern kommen. Das sind halt nationale und internationale, also nicht nationale, sondern also EU-interne Forschungsprogramme, die unter bestimmten Schlagworten aufgegriffen werden. Und ich sehe schon, dass sich viele, zumindest in den Universitäten, nach diesen Zielvorgaben da ausrichten und dass eben auch die Programme, in denen ich arbeite, da auch immer dran angedockt sind. Also das, was da Thema ist, das wird irgendwie mit einer großen Öffentlichkeitswirkung so in die Gesellschaft getragen. Aber das sind eben immer nur so kleine Häppchen. Und das, was mir eben fehlt, ist dieser größere Überbau. Und ich denke, dass wir dann da halt, einfach weil wir alle in Covid so viel in der digitalen Welt unterwegs gewesen sind, die ja sehr stark auch schon da USA-lastig war, im Kern, ja so eine Art Brainwash bekommen haben, ne? Also warum haben wir alle geglaubt, dass jetzt auf einmal wir wirklich jetzt in dieser Zukunft in einer digitalen Welt leben werden? Wir können an dieser 3D-Brille von Apple sehen, was für ein Flop das war. Ja, niemand will die ganze Zeit in einer virtuellen Welt leben, aber ich kann mich auch genau an die Vehemenz erinnern, in denen das mir 3 bis 4 Jahre lang immer wieder erzählt worden ist, dass wir demnächst alle in diesen virtuellen 3D-Welten leben werden. Und dass ich sehr verzweifelt für mich daneben stand und gesagt habe, ja, wir werden eine andere 3D-Welt haben, aber die wird in der echten Welt sein. Wir werden jetzt diese cyberphysikalische Durchdringung von 4.0 haben. Aber wir werden sie halt jetzt anreichern durch das, was ich Space Data nenne, was einfach nochmal einen komplett anderen Datenpool bedeutet. Und wir werden eine Fortführung des autonomen Fahrens haben, aber nicht unbedingt für die Endkonsumenten, sondern im industriellen Maßstab, was dann eben mobile Robotik bedeutet. Und wir werden auch andere Steuerungsmöglichkeiten haben über ein ausgereiftes Machine Learning, über eben Steuerung in der Robotik durch natürliche Sprache, wo ich keinen explizit Coder mehr sein muss, um einen neuen Roboter einzurichten. Und dadurch, dass halt über Space Data einfach der sehr, sehr große natürliche Raum auf einmal als Industrieraum theoretisch denkbar und umsetzbar ist. Das, was wir ganz stark im Ukraine-Krieg jetzt auch sehen und erleben, was damit eigentlich passiert ist. Wir sehen es da halt nur im negativen Kontext, im Kriegskontext. Und ich hätte mir diese Experimentierfreude, die jetzt notgedrungen in der Ukraine entstanden ist, die hätte ich mir für diesen Raum 4.0 bis 5.0 in ganz Europa gewünscht, aber eben zum Gemeinwohl ausgerichtet oder den Werten, die wir halt in der Europäischen Union haben.
Ich mache jetzt eine super Überleitung zu meinem nächsten Thema und im Sinne von, wenn wir jetzt diese Diskussion haben, ist doch jetzt entscheidend immer wieder, wie erstaunlich, kommen wir immer wieder zu demselben Thema. Ich habe so oft Podcast-Gespräche mit meinen Experten. Wir kommen immer wieder zu dem Thema Deutschland. In dem Fall haben wir jetzt gesagt, EU braucht eine übergeordnete Vision, eine große Big Picture. Und dann ist die Frage, ob man KI nutzen kann, um diese Big Picture zu erstellen, weil offensichtlich schaffen wir als Menschen in den letzten 10 Jahren nicht. Und du hast ja in dem Zusammenhang auch nochmal so diesen AGI-Begriff herausgebracht. Vielleicht, für mich war es neu, ich habe auch später ein bisschen geguckt, was ist AGI? Vielleicht kannst du in einfacher Worte erklären, was ist AGI? Und das vielleicht als erstes, was ist eigentlich AGI gemeint im Vergleich zu KI?
Okay, mit AGI ist gemeint, dass wir eine neue Form von Wesen haben, dass wir ein maschinengebautes, in erster Linie eben nicht biologisches Bewusstsein haben und dass dieses Bewusstsein, das eben einen Maschinensockel hat, statt einem biologischen Sockel, wenn man das so einfach formulieren will, dass dem Menschen, also dem biologischen Bewusstsein überlegen ist. Das Ganze kommt aus Science Fiction und das Silicon Valley ist eben in seinen Narrativen sehr, sehr stark von Science Fiction geprägt. Der Erfinder des World Wide Webs ist ein großer Fan davon, dass es maschinengesteuertes Bewusstsein gibt, das dem menschlichen überlegen ist. Und er hat auch viel argumentiert, dass Menschen begrenzt in ihrem Denken sind, wenn sie sich sowas nicht vorstellen können. So, ich hake da einmal ein, weil ich seit ich 16 bin, mich mit diesem Thema auch beschäftige, weil das ist so der Start gewesen, dass ich mit Coding und Systemarchitektur zu tun hatte. Und ich habe damals auch sehr viel Hardware gebaut, also die Plantinen, und habe halt gesehen, dass die Rechner nicht umsonst Rechner heißen, sondern sie können eben die Grundrechenarten plus, minus, mal durch. Und schon damals hat mir halt mein Informatiklehrer gesagt, dass wir in absehbarer Zeit künstliche Intelligenz haben werden, die dem Menschen überlegen ist. Also eine Grundfunktion von dem, was wir halt als AGI betrachten. Und ich habe damals halt gesagt, dass ich das für totalen Quatsch halte, weil ich habe die Plantinen da gebaut, und habe gesagt, es kann plus, minus, mal durch. Darum heißt es Rechner. Und zum Bewusstsein des Menschen braucht es sehr, sehr viel mehr als die Grundrechenarten. Das ist ein Taschenrechner. Und ich kann hier noch so viel Taschenrechner aneinander kloppen und ein Riesensystem draus machen. Und ich kann sie in allen möglichen interessanten Formen koppeln oder sonst was machen. Ich kann alle möglichen Daten da meinetwegen durchjagen. Aber Bewusstsein entsteht dadurch nicht. Und deshalb werden wir kein Maschinenbewusstsein haben. So, und mit diesem Thema habe ich mich jetzt halt sehr lange beschäftigt, über 40 Jahre. Und meine Argumente, die ich damals für mich gefunden habe, also ich habe da 2 Jahre mit meinem Informatikprofessor da dauernd darüber diskutiert, die haben bis heute Bestand. Also ich habe jetzt auch noch mit vielen anderen zwischendurch diskutiert, aber es hat sich nichts geändert an dem, warum ich damals gesagt habe, dass das ein Science-Fiction-Narrativ ist und dem kann man nacheifern. Aber wenn man sich viel mit dem menschlichen Bewusstsein beschäftigt hat, was ich auch habe, und auch die Faktoren kennt, wie menschliches Bewusstsein wächst, wie der Mensch lernt, wie er Erkenntnisse schafft, wie er reflektieren kann, wie er Strategien für eine machbare Zukunft entwickeln kann. Denn es sind das alles Fähigkeiten, wenn man die halt runterreduziert, was man genau dafür braucht, die eine Maschine überhaupt nicht haben kann. Das geht nicht. Und dass ich zwar den Begriff Bewusstsein da drauflegen kann oder eben jetzt, dass sie versteht und reflektiert und dass sie in Schritten denkt und so, aber das tut sie alles nicht. Sie sortiert nur irgendwas. Aber sortieren hat nichts mit Bewusstseinsbildung zu tun, ne? Es ist völlig anderer Punkt. So, und deshalb nochmal zurück auf deine Frage. Wir werden keine AGI haben. Ich weiß, dass viele davor Angst haben, dass sie als Menschen abgelöst werden. Ja, und bei Claude gehen die ja auch so weit, dass sie Claude haben wollen, weil sie in Zukunft davon ausgehen, dass es gar keine biologischen Menschen mehr gibt, sondern dass wir unser Bewusstsein in ein virtuelles Metaverse übertragen. Und dass es demnächst mehr synthetisches Bewusstsein gibt und wir, was weiß ich, 2 Drittel der Erdbevölkerung als synthetisches Bewusstsein im Metaverse haben. Und dann nur noch ein Drittel biologisches Bewusstsein irgendwo rumtappert und sie zur Steuerung dieser ganzen Systeme, dieses Claude-System, jetzt schon ausrichten und auch in der Ethik programmieren. Was ich alles sehr schräg finde, was aber eben die Fortsetzung ist von diesem Gedanken, dass wir alle als Avatare in einem Metaverse leben werden. Nur halt jetzt, dass unser Bewusstsein übertragen worden ist in einen synthetischen Kontext, wo ich dann nur denke, wenn man da nicht im Hintergrund die Bilder von Matrix hat, dann weiß ich auch nicht. Also es ist alles sehr Science-Fiction getrieben.
Ja,
So,
das
und
ist eindeutig, ja.
ja, also je mehr man sich intensiv mit den Hintergründen beschäftigt, umso mehr denkt man eigentlich, dass das eine sehr exzentrische Sondermeinung ist, die da im Moment unsere Welt sehr stark dominiert mit ihrem AGI-Narrativ. Und da ich eben nicht denke, dass von da irgendeine Rettung möglich ist, weil kein echtes Bewusstsein da ist. Glaube ich auch nicht, dass die AGI uns ehemals da auslöschen wird in irgendeiner Form oder den Menschen überholt. Aber ich denke auch nicht, dass wir von da irgendeine Art von Antwort für unsere eigene Zukunft bekommen. Und genau das sehe ich gerade sehr, sehr kritisch. Ich denke, das Big Picture muss aus den Menschen kommen. Und selbst das, was wir heute als klassische Agenten haben oder als klassische GenAI-KI, das ist ja kein Wissensmanagementsystem. Und dass wir da die ganze Zeit Fragen hinstellen und irgendwelche Antworten bekommen. Die Antworten sind ja nicht aus einer Erkenntnis herausgeboren, sondern die Systeme sind immer noch Lückentextfüller, die zwar mit viel Path Processing und Filtern, die da vorgeschaltet sind, viele klassische Algorithmen eingebunden haben, weshalb es jetzt nicht mehr so viel Halluzinationen gibt oder nicht mehr ganz so viel schräge Antworten wie ganz am Anfang. Aber die Algorithmik dahinter hat sich nicht verändert. Das ist ein Lückentext, das klingt intelligent. Und der Unterschied zwischen echter Intelligenz und intelligent klingen, ne, das ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Fake. Und wenn wir die Zukunft bestimmen wollen, sollten wir sie auf der Grundlage unserer Erkenntnisfähigkeit und unserer eigenen Wahrheit definieren und nicht auf der Grundlage einer Maschine, die ein großer Fake ist.
Ja, das macht insofern Sinn. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass mit der Claude ist ja eine Theorie. Dieser Theorie stimmst du nicht zu. Da sagt er, es ist ja kein Vision für dich, dass da ein Supercomputer oder KI-Gott ist, dass das die ganze System steuert und dieses System auch Bewusstsein hat und so weiter. Da kommen wir nämlich automatisch zu dem nächsten Punkt, wo wir auch besprochen haben, nämlich das Supercomputer oder dieser Super-KI-Gott ist ja eine zentrale KI. Und wir reden da plötzlich auch wieder, da hatte China jetzt eine Rolle, die dezentrale KI. Du sagst, vielleicht erklärst uns vielleicht erstmal, als würden wir einen Mittelständler mit vielleicht 300 Mitarbeitern in Bayern vor uns haben. Was bedeutet das für ihn konkret? Was ist ein zentralisierte KI für ihn? Oder was ist eine dezentrale KI für einen Unternehmer mit dieser Größe von Unternehmen?
Okay, man hat ja schon gemerkt, ich bin zu ausschweifenden Antworten sehr anfällig. Ich versuche es kurz und knapp
Alles
zu
gut.
machen.
Ich höre wirklich sehr aufmerksam und sehr gerne zu. Und ich hoffe, dass meine Frage nicht
Okay.
zu sehr.
Nein, alles gut. Vielleicht so als Hintergrund, ich versuche halt so zu beraten, dass die anderen selber Kompetenzen aufbauen und wirklich eigenverantwortlich Entscheidungen treffen können. Und sehe meine Aufgabe als Beraterin eher im Wissenstransfer. Und vielen ist halt nicht klar, wie viel man eigentlich wissen muss, um bestimmte Entscheidungen ausloten zu können. Und das halt, dass das
Eindeutig.
Hauptthema ist, es ist alles sehr komplex geworden. Es gibt
Ja.
keine einfachen Antworten mehr, zumindest nicht, wenn man nicht Menschen in die Irre führen will. So, was ich jetzt generell damit meine. Also wir haben halt den Versuch, von letzten Endes einer einzigen Firma ausgehen, nämlich damals OpenAI. Anthropic ist ja eine Abspaltung von OpenAI, diese AGI zu schaffen. Das ist bewusst Ziel von denen gewesen. Und das Denkmodell dahinter ist, grob gesagt, dass wenn sie so viel künstliche Synapsen in ihren neuronalen Netzen geschaffen haben, wie es im Menschen gibt, dass es dann künstliches Bewusstsein gibt. Das ist ein sehr mechanisches Weltbild, das in großen Teilen von den aktuellen Erkenntnissen der Neurobiologie komplett abweicht. Lassen wir das mal hineingestellt. Aber das technische Ziel ist eben, diese Menge an Synapsen bzw. an Layern in den neuronalen Netzen zu erreichen. Und dafür brauchen sie halt unglaublich viele Ressourcen. Sie brauchen diese riesen Pipelines. Und wir werden uns allein von den Ressourcen her, die wir auf der Erde zur Verfügung haben, nicht unendlich viele von diesen riesigen Rechenzentren leisten können. Das sehen wir ja immer öfter. Wir sind einfach an den Grenzen von vielen Ressourcen angekommen. Und das wird auch oft vernachlässigt, dass halt all das sehr viel Hardware braucht. Dadurch, dass es virtuell ist, denken wir immer, hoho, wir haben ja einen Bildschirm vor uns, alles prima. Aber allein die Rechenzentren von Google, die unterirdisch liegen, haben ja schon die Größe von Kleinstädten erreicht. Und nur weil wir das alles nicht sehen, haben wir das nicht so im Fokus. Das heißt, wir werden einige wenige Großrechner haben letzten Endes. Und wir haben sie eben im Moment nur aus einer einzigen Denkrichtung heraus, für uns in Deutschland hauptsächlich im Einsatz. Wie gesagt, Microsoft hat keine eigene Groß-KI in GenAI, das wird alles durchgeschleust zu OpenAI. Und außer Anthropic mit eben Claude und ChatGPT als Grundlage haben wir kein anderes System. Und Claude ist im Kern eine Abspaltung von ChatGPT. Also haben wir eigentlich nur ein einziges Denkmodell. Und davon ist gerade die ganze westliche Welt in großen Teilen abhängig. Ich persönlich halte das für absolut riskant. Wir haben gerade viele andere Erfahrungen gemacht, was es bedeutet, wenn wir von einem einzigen Lieferanten in einer Grundversorgung abhängig sind. Und ich habe mich jetzt seit 10 Jahren mit OpenAI beschäftigt, weil ich sie am Anfang toll fand. Da hat sich ja auch viel entwickelt. Das ist ja auch gerade in vielen Podcasts und auch in der Serie, im aktuellen Serie im Deutschlandfunk transparent gemacht worden, welche Hintergründe da liegen. Also ich denke, es ist ein wackeliges Unternehmen. Ich halte sowohl Anthropic als auch OpenAI für nicht zukunftssicher. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, wie ich schon gesagt habe, sie haben in meinen Augen eine Spinner-Ideologie, die sie aber als technische Grundlage in ihre Modelle einpflegen. Das heißt, das ist nicht so ein privates Vergnügen von denen, sondern die Art und Weise, wie ihre Technologie aufgebaut ist, hängt direkt mit ihren Glaubenssätzen zusammen. Und das bedeutet, dass das genauso fragil ist, ihr IT-System, wie eigentlich ihr Science-Fiction-Denken dahinter ist. So. Wo ich sagen kann, wenn ich das als Auswahl habe, so als Add-on, und ich kann damit experimentieren und so, alles schön. Wenn ich das aber als Grundlage nehme, um die technologische Zukunft von Deutschland die nächsten 10 Jahre zu beschreiben, läuten bei mir alle Alarmglocken, wo ich so denke, das ist mega riskant, das zu tun. Und da muss man sich sehr viel tiefer mit allem auseinandergesetzt haben, um das irgendwie beurteilen zu können. So, das ist das Monopol. Und ich sehe im Moment in Deutschland sehr wenig Menschen, die nicht sagen, KI ist toll, wobei sie mit KI, ChatGPT oder Anthropic meinen, also Claude oder OpenAI. Und sie kaufen Copilot ein, wobei eben Copilot nur das Durchschleusen zu OpenAI bedeutet und setzen da ihre gesamte Zukunftskompetenz drauf. Und das ist natürlich sehr geschickt von Microsoft auch gemacht, weil alle benutzen irgendwie Microsoft-Betriebssysteme und ja, natürlich haben alle Office einfach aus Kompatibilitätsgründen. Und da jetzt Copilot mit dran zu hängen, was eigentlich eine völlig andere Funktionalität hat und da schon sehr offensiv in den Markt zu drängen, weil ich kann es nicht abschalten. Ich muss es quasi irgendwie immer mit vielen Tricks, wie soll man sagen, zur Seite stellen, damit es sich mir nicht die ganze Zeit aufdrängt. Und zu sagen, dass Produktivität und Effizienz nur dadurch entsteht, dass ich diese Art von KI jetzt einsetze, das halte ich für maximale Manipulation. So, und das ist das, was ich eben jetzt für einen Mittelständler auch für gefährlich halte, weil ich denke, man muss vorsichtig sein, wenn ich in einem Unternehmen KI einführe. Dann wird halt dieses Wort mit dem, was ich da tue, verankert. Das nennt man auch diesen Ankereffekt in der Psychologie, dass wenn eine neue Technologie mit einer bestimmten Begrifflichkeit und mit bestimmten Funktionen gekoppelt ist, dann ist das im Gehirn irgendwann festgebrannt. Und das ist das, was die großen Tech-Konzerne aus den USA ja auch gerade wollen. Und damit sind aber all die anderen Chancen aus dem Machine Learning verbrannt, weil die sehe ich gar nicht mehr. Und das ist, also was ich sage, Gen AI sind 5% von allem, von KI. Und ich kenne dann die 95% gar nicht. So, jetzt wieder zurück. Ich denke, dass das klassische Machine Learning, was ich eben sehr viel jetzt in der mobilen Robotik in der Anwendung sehe, dass das sehr viel mehr Produktivität erzeugen kann. Dass es aber da einen großen Unterschied gibt, und dann kommen wir auch zu diesem lokalen. Das klassische Machine Learning wurde als schwache KI bezeichnet, weil es immer nur für einen ganz bestimmten Nutzenfall optimiert wird. Und das bedeutet, dass ich meine eigenen Mitarbeitenden schlau mache, dass die verstehen, dass diese Art von KI wirklich eine Ergänzung ist, dass ich sie steuern, handhaben und beherrschen kann, dass sie auf einem lokalen Laptop laufen kann und kein Atomkraftwerk braucht, um irgendwie betriebsfähig zu sein. Und dass ich sie auch auf meinen lokalen Servern im Keller irgendwo laufen lassen kann. Und ich bin der Chef über diese KI und kann aber eben, darum heißt es auch Machine Learning, meine maschinengetriebenen Prozesse damit optimieren, beschleunigen oder eben auch Fachkräfte, die sowieso das Unternehmen verlassen, ergänzen, indem ich halt die Maschinen intelligenter in meinen Prozessen habe, also in meinen Workflows, indem ich eben dieses Machine Learning einsetze. Daher
Da
halt auch
kommen wir
eben,
doch wieder zurück
ja.
zu dieser Cybersphysics System, wieder zurück zu der, wieder auf der Spur von Industrie 4.0 oder 5.0. Das ist eigentlich das, was Deutschland eigentlich schon damals als Vision beschrieben hat.
Ja, das ist genau der Punkt. In meinen Augen ist das moderne Machine Learning, das eben an oder aufsetzt oder hinführt zur mobilen Robotik, das klassische Industrie 4.0 Instrument. Und ich sehe da auch, dass es eben diese ganze Prozessoptimierung gibt, die Industrie 4.0 versprochen hat, und dass es die auch für relativ wenig Geld gibt. Ich muss mich nur mit den Systemen beschäftigen und auseinandersetzen. Und warum wird das nicht mehr propagiert? Weil die großen Unternehmen daran nicht verdienen können. Das klassische Machine Learning wird halt immer auf die einzelnen Anwendungsfälle zugeschnitten. Das heißt, das ist etwas, was ich als Unternehmen einmal etabliere, dann kann ich das auch warten und weiterpflegen. Im Idealfall ist das halt wirklich autark für mich nutzbar. Und ich habe für in Anführungsstrichen relativ wenig Geld meinen eigenen Produktionsprozess optimiert und auch das Know-how meiner Mitarbeitenden so optimiert, dass die anschlussfähig sind an die weiteren Entwicklungen in humanoider oder mobiler Robotik und auch KI. Also quasi Win-Win-Situation. Der Nachteil ist aber, dass es eben für die großen Konzerne hier nicht viel zu verdienen gibt, weil die wollen gerne One-Size-Fits-All-Lösungen. Also man kauft eine Sache, die ganz viel kann, weil ich dann eben in dieser Abhängigkeitspipeline von dem großen Unternehmen bin. Und den Gewinn macht das Unternehmen, das sehen wir jetzt schon, dass die zum Teil die Tokenpreise willkürlich um 40 oder 50% nach oben setzen. Und weder das Wissen und das Know-how bleibt in meinem mittelständischen Unternehmen, noch meine Mitarbeitenden werden ernsthaft befähigt. Die werden nur verblödet, indem sie KI-Agenten irgendwie alles fragen lassen sollen. Und ich bekomme auch gar nicht diese Kompetenz als Ingenieur mehr in meinem Beruf wiedergespiegelt, wenn ich jetzt so eine GenAI-Pipeline da laufen lasse. Hingegen ich eben bei Machine Learning mein klassisches Wissen als Ingenieur mit einbringe, um die Datensätze, um die Pipeline ins Feintuning zu bringen und um da die Wertschöpfung zu erhöhen. Und um es ganz einfach zu sagen, sorry, dann höre ich auch auf. Bei lokalen Modellen bleibt die Wertschöpfung bei mir beim Unternehmen. Und ich selber mache als Unternehmen hinterher im Idealfall, also wenn alles so läuft, wie es laufen soll, mehr Umsatz und auch mehr Gewinn. Und ich kann auch mehr Risiken abpuffern, weil ich halt durch das Machine Learning Fachkräfte ergänzen kann. Nicht im Sinne von austauschen und weglassen, sondern ergänzen. Also es bringt eine andere Resilienz in mein Unternehmen. Dafür muss ich mich aber einmal anstrengen. Ich muss die Technik lernen, ich muss da mich mit dem Feld auseinandersetzen und ich muss sehen, wie das Ganze zu mir passt, also zu meinem Unternehmen passt. Das andere ist, die Wertschöpfung wandert komplett nach Deep Tech. Das haben wir jetzt die letzten 20 Jahre schon erlebt, was das bedeutet. Das ganze Know-how bleibt auch bei Deep Tech. Meine Mitarbeitenden werden zu verblödeten Leuten erzogen, die da nur noch die Agenten bedienen sollen, die dann in Anführungsstrichen die intelligenten Sachen machen. Und die Resilienz meines Unternehmens nimmt ab. Die im Kern Gewinnspanne wird mit großer Wahrscheinlichkeit abnehmen. Ich werde komplett abhängig von den Zukunftsstrategien von Deep Tech und verliere eigentlich komplett meine Souveränität als eigenes Unternehmen. So, und das ist der Punkt, warum ich sage, das ist eine Entwicklung, die ich absolut keinem mittelständischen, auch keinem anderen Unternehmen anraten kann. Das ist für mich fatal. Und wenn ich dann halt gucke, wo Alternativen herkommen könnten, sehe ich da eben den asiatischen Raum sehr weit vorne, weil da nicht dieser kleine, enge Weg nur in die Zukunft ist, sondern weil da eben eine Vielfalt von Technologie angeboten wird. Und ich sehe, dass ich eben auch gerade, wenn ich in den Bereich mobile Robotik reingehe, den ich für den wichtigsten Zukunftsbereich überhaupt halte, dass ich mich da schlau machen kann, dass ich da meine Mitarbeitenden mitnehmen kann und dass ich Wissen und Know-how aufbauen kann und dass ich vor allen Dingen das behalte, was im Moment sehr viel diskutiert wird, meine digitale Souveränität. Und dass das quasi wie so zwei Weltbilder sind. Das eine, ich ordne mich mit allem, was ich als Unternehmen bin, letzten Endes wie so ein Sklave dieser Zukunftsvision sagen wir mal, Science-Fiction-Strategien da an und stelle da alles drauf auf. Oder aus meiner Sicht, ich behalte meinen gesunden Menschenverstand, ich bleibe ein souveräner Unternehmer und ich nutze Technologie und Maschinen so, wie ich sie immer genutzt habe, nämlich passgenau für mich selbst und unter der Steuerung und Denkhoheit meines eigenen Unternehmens.
Wenn wir nochmal in 10 Jahre Rhythmus denken, 10 Jahre später, in 10 Jahren schreiben wir gemeinsam, oder wahrscheinlich eher du schreibst die Geschichte der KI, Und wer hat gewonnen? Der zentralistische Ansatz mit viel Kapital oder der dezentrale Ansatz mit weniger Ressourcen und mehr Effizienz?
Also für mich ganz klar der dezentrale Ansatz, weil ich schon seit Ewigkeiten denke, also Ewigkeiten heißt jetzt so 10 Jahre, dass Reinforcement Learning der wichtigste KI-Bereich überhaupt ist. Und da haben sich sehr viele nicht mit beschäftigt, was das ist. Da auch nochmal als Hinweis, der EU-AI Act erfordert eigentlich, dass jeder Mitarbeitende des Unternehmens aufgeklärt ist über die 4 KI-Grundarten. Das ist supervised, non-supervised, selbstlernend, da gibt es noch so richtig kein Schlagwort für, und eben Reinforcement Learning, also verstärkendes Lernen. Und Reinforcement Learning ist komplett anders als die anderen drei Arten. Und Reinforcement sagt von Anfang an, dass der Mensch die Strategie für die KI entwickelt und dass die KI wie in einer Art Laufstall operiert, den der Mensch gesetzt hat. Und die KI lernt, sich intelligent im Rahmen dieses Laufstalls zu bewegen. Jeder, der schon mal ein Computerspiel gespielt hat und hat dagegen, in Anführungsstrichen, gegen den Computer gespielt, hat gegen eine Reinforcement Learning KI gespielt. So, und jetzt können wir uns natürlich ganz leicht vorstellen, dass es da unglaublich viel Erfahrungswissen gibt, weil die Gaming-Szene haben wir bislang noch gar nicht so einbezogen. Die ist aber riesengroß und da ist ja super viel passiert. Und ich kann mir jetzt einfach als normaler Mensch, denke ich, gut vorstellen, dass das ganze Wissen, das aus diesen Agenten im Gaming kommt, dass ich das jetzt auf einen mobilen Roboter übertragen kann. Und deshalb ist das gar nicht alles mehr so super neu und so super fremd. Es ist einfach nur, dass etwas aus der digitalen Welt in meine physische Welt kommt und dass ich diese ganze Algorithmengruppe aus dem Reinforcement Learning jetzt eben hier in Helfer in der realen Welt übertrage. Und wir haben noch nie Angst davor gehabt, dass irgendein Gaming-Agent oder einer Gaming-KI jetzt die Welt auslöschen wird oder uns hier irgendwie als Menschen in Intelligenz in jeder Hinsicht übertrifft. Ja, da haben wir schon ganz viel Begegnung aber gehabt mit diesem ganzen Datensatz von KI-Algorithmen. Und in meinen Augen ist das der wichtigste KI-Algorithmensatz, den wir die letzten Jahre entwickelt haben und auch der, den wir jetzt am meisten nutzen können. Und statt Gen AI, das eben wirklich nur ein Randbereich eigentlich ist, wird in meinen Augen dieses Reinforcement Learning für uns die Zukunft darstellen. Und wir können uns halt alle vorstellen, wie halt die Gaming-Figuren, mit denen wir interagiert haben, jetzt, ich sag mal, auf eine Blechkiste übertragen werden und wir halt eine Art R2-D2 haben.
Also, ich bin heute kein Chinese. Was ich jetzt sage, ist nur folgerichtig aus unserer Diskussion gekommen. Also ich sage, jetzt kommt China wieder ins Spiel, und weil dass wir von heute von einer starken Abhängigkeit de facto von großen Tech-Konzernen aus USA und hin zu einer Vision, dass man die Menschen wieder in den Vordergrund stellt, wieder stabile Unternehmenskompetenz beibehält, und braucht deutscher Mittelstand so einen Initialanschub oder beziehungsweise einen Befreier. Der Befreier könnte chinesische Technologie sein, weil die bieten eine passende Technologielösung oder passende Technologielösungen mit nicht so hohen Kosten. Und dadurch, weil China immer sehr viel Massen hat, deswegen ist dann der Stückkosten nicht so hoch. Und sie haben vielleicht auch grundsätzlich ganz anderes Design, deswegen auch grundsätzlich nicht so teuer. Aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, Deutschland, also Europa, braucht eine Befreiung aus China, um von dieser Technologie-Kolonialschaft zu befreien von USA. Also vielleicht habe ich zu drastisch beschrieben dieses Bild, aber so habe ich eine gewisse Ähnlichkeit gesehen.
Okay, also ich sag mal, ich bin immer ein Freund von Modularität und davon, dass Menschen Wahlfreiheit haben. Das überträgt sich natürlich auch auf meine Unternehmensberatung. Und das bedeutet, ich suche immer danach, dass etwas passgenau modular zu einem Unternehmen ist, wo eben sowohl das Wissen gesteigert wird, als eben auch die Wettbewerbsfähigkeit, als auch die Zukunftsfähigkeit und die Resilienz. Und dafür denke ich, brauchen wir halt eine Art technischen Lego-Kasten. Und da sind sich, glaube ich, sehr viele Technik-Freaks einig, dass man mit Lego halt zwar auch Grenzen hat, aber doch mittlerweile sehr viel modular machen kann. Und ich sehe in diesem Fall halt vor allen Dingen halt im Fokus auf diese moderne mobile Robotik oder auch autonome Robotik, sehe ich halt in China einen relativ großen Lego-Kasten, wo eben auch nicht versprochen wird, dass Lego jetzt, was weiß ich, die Softpuppe ersetzen kann, die vielleicht irgendein Mädchen jetzt unbedingt, also es soll jetzt kein Gender-Ding sein, aber ist schon klar, ne? Die irgendwie, also keine Babypuppe ersetzen kann, es ist einfach Lego. So. Und dafür kann ich aber aus dem Lego für mich das Richtige rausholen. Und dadurch, dass ich das Lego einsetze, kann ich auch mich weiterentwickeln, schlauer werden als Unternehmen. Und ich kann vor allen Dingen als Mitarbeitender meine Würde behalten, weil ich als Mitarbeiter mit interagiere mit dem Lego. Und niemand hat das Gefühl, dass er, also wenn er Lego einsetzt, als Mensch ausgelöscht wird in seiner Würde als Mensch und als tätige, arbeitnehmende Person. So, und das Gegenteil ist halt für mich eben dieses Ziel, eine allwissende AGI zu bauen. Ist mir jetzt egal, letzten Endes, welches Land es tun würde, aber es kommt einfach im Moment aus den USA. Und es ist nicht nur, dass sich da alle Ressourcen drauf konzentrieren, es ist auch etwas total menschenentwürdigendes. Und ich kann jetzt halt einfach sagen, wir müssen im Kopf umschalten, weg davon, dass die Lösung von einer einzigen Tech-Gruppe kommt, die vielleicht nicht unbedingt das Wohl der Menschheit im Auge hat, sondern einfach nur unbedingt ihr eigenes Experiment dadurch ziehen will und zum Erfolg führen will. Das könnte jetzt auch von sonst woher kommen. Wenn diese Technologie in dieser Stärke aus China kommen würde, würde ich jetzt ganz viel vor China warnen. Aber ich sehe das eben genau umgekehrt. Ich sehe, dass wir in den USA diesen irrsinnigen Versuch haben, irgendwas zu bauen, was denn jetzt uns alle erlösen soll, von was auch immer. Und wo wir alle hoffen, dass es uns alle Fragen beantwortet, insbesondere die ganzen Effizienzthemen, die gerade laufen. Und ich sehe das eben nicht, habe ich ja schon dargestellt. Und falls jemand mich dazu fragen will, wie man hört, ich gebe da auch gerne viele Kommentare zu ab. Und umgekehrt sehe ich aber aus dieser Entwicklung, die ich eben seit der Zeit von vor 10 Jahren beobachte, im asiatischen und jetzt ganz speziell im chinesischen Raum, dass dieser Lego-Baukasten entwickelt worden ist, der mit Industrie 4.0 eigentlich hätte entwickelt werden sollen, überall. Ich sehe aber auch, dass wenn ich die Ressourcen halt auf ein Mega-Experiment reduziere und da super viel Geld drauf ballere, dass dann natürlich dieser Lego-Kasten erstmal popelig erscheint und was auch immer, ne? Ja, und es wird auch immer gesagt, dass jetzt die USA eben die AGI vor China haben soll, wobei ich ganz ehrlich bislang nicht sehe, dass in China ein solches Wettrennen um die AGI läuft. Wie in den USA. Ich sehe auch da China sehr viel diverser aufgestellt. Auch jetzt, was ich sehe, dass die Space sehr viel ernster nehmen. Wieder, also dass das ein großes Thema ist und dass alles, was mit Weltraum zu tun hat, außer Elon Musk-Fantasien, vielleicht noch bei anderen irgendwie Gedanken auslösen sollte. Also ich sehe, wie gesagt, diesen Zukunftsbaukasten, zumindest für die nächsten 5 Jahre, den sehe ich ganz, ganz stark aus China kommt. Und deshalb denke ich, man sollte sich da mit bestimmten Lego-Teilen auseinandersetzen und zu so gucken, was da für einen passt. Weil ich eben nicht glaube, dass dieses AGI-Experiment der europäischen Wirtschaft wirklich nachhaltig gut tut. Und das bedeutet für mich eben auch nicht, dass wir jetzt in alle Ewigkeit von China abhängig sein werden als Europäer oder als Deutsche. Aber dass wir im Moment genau diese Lego-Bauteile brauchen, die aus vor allen Dingen aus der chinesischen Produktpalette im Moment kommen, um zu verstehen, wie wir danach vielleicht noch besser eine europäische Strategie ausrichten könnten.
Dazu habe ich zwei Gedanken. Der eine Gedanke haben wir gemeinsam bei der Meetup erlebt, bei der Robotik Meetup in Hannover. Wir beschäftigen damit, humanoide Roboter im Produktionsprozess zu integrieren. Das ist so ein bisschen ein konkretes Szenario, wo du sagst, wir kaufen ein Low AI, ne? Das ist ja humanoide Roboter, der in einen Unternehmensprozess integriert ist, das umzusetzen. Das ist eine konkrete Anwendungsbeispiel, aber in dem Beispiel haben wir festgestellt, ist im Moment sehr noch am Anfang. Also selbst auf der Messe haben wir nur ganz banale Bewegung gesehen, die auch nicht so gut klappt. Und dann der zweite Gedanke ist, es ist ja nicht so, dass die chinesischen Ergebnisse so weit, so gut sind, weil du hast ja vorhin gesagt, es sind da viele, viele Player, dezentrale Innovation, nicht zentralisiert auf einen Know-how-Träger, hat natürlich Vorteile, hat aber natürlich Nachteile, dass die vielleicht die Technologie nicht so umfangreich reif ist oder nicht so viel Know-how zentralisiert hat. Das heißt, wenn man so eine Technologie aus China bei sich implementiert oder implantiert, vielmehr implantiert, was ist dann wichtig dabei zu achten? Das heißt, A, wie kriege ich das selber? Also ich glaube nicht, dass chinesische so Plug-and-Play-Lösung anbieten kann, das bei mir in der Firma sofort funktioniert. Das heißt, ich als Firma muss nach wie vor ein hohes Know-how auch mit einbringen, um das zu ermöglichen. Und was ist das für Know-how? Was muss ich dafür mitbringen? Das Zweite ist, wie kann ich vorstellen, dass Deutschland sogar auch China unterstützt oder gemeinsam an solche Domäne zu forschen, weil Deutschland ist ja in vielen Industriezweigen sehr stark. Und in China, man hat bestimmte Industriezweige nur in China vorzufindende Produktionslinien, aber viele auch nicht. Das heißt, die viele Applikations-Know-how mit diesem intelligenten Machine Learning-Szenario kann man eigentlich nur in Zusammenarbeit von chinesischer Standardlösungsanbieter und dann konkrete deutsche Anforderungen nur zusammen passieren. Und das, wie soll das denn konkret geschehen? Oder siehst du da auch die Notwendigkeit von einer Zusammenarbeit von beiden Seiten, wo wirklich konstruktiv an eine konstruktive Zusammenarbeit und auch offen sein muss?
Okay, also da muss ich auch wieder ein bisschen auf die Zeit von vor 10 Jahren so also zurückverweisen, auf die Zeit der Cobots. Das war ja ein ganz klassisches Industrie 4.0-Thema, dass wir jetzt eine neue Art von Robotern haben, die halt mehr und enger mit Menschen zusammenarbeiten, dass sie ungefährlicher sind, weil sie nicht eingehegt werden müssen und dass sie aber auch flexibler einsetzbar sind, weil ich sie viel leichter für neue Arbeitsschritte integrieren kann. Nur es ist halt der große Unterschied, dass ich nicht mehr eine Sache 100.000 Mal in Serie habe, wie das in der Industrie der Fall ist, sondern ich kann eben ein Cobot für verschiedene Workflows theoretisch einsetzbar machen. Und das war ja dann auch schon der Punkt, wo es sehr viel mehr für den Mittelstand attraktiv war, weil ich dann halt eine modal an verschiedenen Positionen unterschiedlich einsetzbare Hilfsmaschine habe, die leichter zu steuern sein sollte, das war zumindest damals das Versprechen, als die klassischen Industrieroboter. Ich habe jetzt mitbekommen, dass vieles mit den Cobots anders gelaufen ist, als wie das sich so 2016, 2017, 2018 noch viele gewünscht haben. Aber für mich ist das die Vorstufe zu dem, worüber wir jetzt sprechen mit der Robotikgeschichte. Ich habe dann auch ein bisschen verfolgt, was bei Franke Amica passiert ist. Die waren ja sehr weit als deutsches Cobot-Unternehmen. Und dementsprechend jetzt für die nächste Stufe habe ich mich eben viel mit Neurobotics beschäftigt, weil ich deren Konzept und Strategie in der Erschaffung von mobilen Robotern spannend fand. Das jetzt so als Hintergrund, weil ich jetzt bin jetzt nicht die ausgewiesene große Robotik-Expertin der letzten 30 Jahre. Ich habe mich nur aus bestimmten Gründen halt sehr viel mit Cobots und dieser Weiterentwicklung daraufhin beschäftigt. So, und dazu jetzt ein paar Aussagen aus meiner ganz subjektiven Wahrnehmung. Und das erste ist, dass eben der Gründer von Neurobotics für den Industrieraum Stuttgart selber sagt, dass er auch sieht, dass sehr viel aus der Automotive-Industrie in den Bereich mobile Robotik übertragen werden kann. Dass sowohl Bauteile als auch das Maschinen-Know-how, das wir in Deutschland haben, auf dem Qualitätsniveau denn für die mobile Robotik gebraucht wird. Und selbst Elon Musk oder andere Figuren sehen ja voraus, also Figuren ist nicht abfällig gemeint, dass wir einen sehr, sehr viel stärkeren mobilen Robotics-Markt erleben werden, als die allermeisten sich das im Moment noch vorstellen. Dass es genauso normal wird, einen mobilen Roboter zu haben, zum Teil auch als Privatperson zu haben, wie wir heute Autos haben. Und dass von der Menge her das Auto durch mobile Robotik abgelöst wird, weil mobile Robotik halt außerhalb der Fabrik auch sehr, sehr viele Anwendungsszenarien finden kann und finden wird. Also es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist da so eine direkte Produktionsdenklinie quasi gibt. Von Auto zu Roboter. Und das ist jetzt vielleicht nicht im Endpaket so sichtbar, aber wenn ich halt in die modularen Teile reingehe. Und dass halt die ganze Maschinenbautradition, die wir haben, eine wunderbare Voraussetzung ist für den Robotikbereich. Ich selber komme halt aus dem Maschinenbauhaushalt. Mein Vater war großer Maschinenbauerfinder für Continental und ich habe das deshalb halt von klein auf auch immer viel mitgedacht und viel mitbekommen. Und ich habe halt für mich gesehen, dass wir in Digitalisierung nie dieses Verständnis entwickelt haben, was wir im klassischen Maschinenbau haben. Und dass wir aber genau da eben eine Anknüpfungsstelle hätten in Deutschland, dass wir diese klassische Maschinenbaukompetenz weiterführen können. So, das ist so das eine. Man kann sehen, dass eben der Cobalt-Bereich nicht so angenommen worden ist in Deutschland, wie es wünschenswert gewesen wäre, um uns auf eine mobile Robotik-Zukunft vorzubereiten. Und ich sehe, dass all diese Sachen, die in meiner Wahrnehmung in Deutschland nicht passiert sind, da aber im chinesischen Raum passiert sind. Also, dass da eigentlich der Cobalt konsequent weitergedacht und weiterentwickelt wurde. Und nach den Insider-Gesprächen, die ich mit professorischem Input hatte auf der Hannover Messe im Bereich des Application Parks, war da schon die klare Aussage, dass da die Prototypen, die im Application Park zu sehen waren, die alle aus China kamen, der komplette Application Park war mit chinesischen Modellen, also mobilen Robotikmodellen voll, dass das so ähnlich ist wie mit der KI. Ich kann den einen Roboter bauen wollen, der alles kann, wie die AGI. Oder ich habe eben diese sogenannten auf meinen eigenen Anwendungsfall bezogenen Roboter, die dann vielleicht auch modular sind oder modulbehaftet sind. Das heißt, sie können verschiedene Aufgaben übernehmen, aber sie können nicht alles. Und dass es durchaus zeitnah denkbar ist, dass die produktiv einsetzbar sind, wenn ich sie nicht für alles einsetzbar machen will, sondern sie nur für bestimmte Aufgaben nutze. So wie wir eben im Machine Learning die schwache KI auch seit 2012 im Einsatz haben und sie in jedem Smartphone vorhanden ist, was den meisten nicht klar ist, dass sie ein KI-Smartphone haben, auch wenn kein KI draufsteht, dass das einfach sehr schnell produktive Mehrgewinne werden, geben kann. Und ein Hauptproblem ist im Moment noch die Geschwindigkeit. Das ist der Grund, warum ich mich sehr viel mit Quantencomputing beschäftige, weil es halt sehr viele, auch schon sehr weit fortgeschrittene Experimente gibt, wo dann ganz bestimmte Teile des Algorithmus an Quantencomputing ausgelagert werden und dann das wieder einfließt ins Machine Learning. Und das QML ist sehr weit in der Weiterentwicklung, dieses Quantencomputing Machine Learning Gesamtpaket. Und wird auch einfach mal googeln, neutrale Atome seit 2 Jahren als die aussichtsreichste Technologie, um in real Quantencomputing Chips zu erzeugen. Also da entsteht viel und sobald wir mobile Robotik beschleunigen können, ist sie auch sehr, sehr produktiv. Und da ist das eine eben, dass die KI-Modelle immer besser werden an sich. Und das sah man eben auch für mich an DeepSeek. Einfach, dass da eine andere Architektur des Systems die Beschleunigung gebracht hat bei gleichzeitig weniger Energieeinsatz, sodass ich es modular verwenden kann, dass ich es auf meinem eigenen Rechner laufen lassen kann, dass es aber trotzdem eine enorme Performance hat. Und das ist das, warum ich auch denke, dass das Modulare von Vorteil ist, weil wir dann einen höheren Wettbewerb haben zwischen den einzelnen Unternehmen und wir sehen können, dass zum Beispiel jedes Unternehmen in China sich jetzt auf bestimmte Arbeitsgebiete fokussieren kann, um dafür die Entwicklung zu beschleunigen und auch die mobilen Roboter zu optimieren. Und das waren jetzt auch die Aussagen, die ich aus den Insider-Gesprächen auf der Hannover Messe mitbekommen habe, dass jetzt eben schon die ersten großen Unternehmen in Deutschland mit mobilen und humanoiden Robotern experimentieren, dass die Prototypen gerade schon verfeinert werden und dass auch die mobilen Roboter jetzt schon an die Maschinenverordnung angepasst werden, die in Europa nächstes Jahr rauskommt und dass wir auf der nächsten Hannover Messe durchaus produktive mobile Roboter sehen könnten. Dass da auch die, die Insider sind, sagen, dass die Entwicklung sich im Moment viel mehr beschleunigt als in der GenAI, dass alle 3 Monate der Entwicklungsstand sich so stark vervielfältigt und dass eine solche Beschleunigung und, wie soll man sagen, Verästelung gibt, dass man das gar nicht mehr hundertprozentig absehen kann, was alles im Detail passiert, dass aber allein diese Taktung, die gerade beobachtbar ist, zeigt, dass es eigentlich kurz vorm Durchbruch steht. So, und jetzt zur Frage der Kompetenz. Eben ab diesem ganzen Cobot-Kram ist ja versucht worden, mobile Roboter zu entwickeln, die ich nicht mehr auf schwierige Art und Weise steuern muss. Und das, was im Moment absehbar ist, ist, dass ich gutes Ingenieurwissen brauche und dass ich dem Roboter zeige, was ich tue und er ahmt es nach. Das ist auch das, was gerade ganz stark in der Entwicklung vorne ist. Das sind eben die Anwendungen, die alle über Computer Vision laufen. Das ist eine extra KI-Richtung und die ist sehr weit fortgeschritten. Oder dass ich über haptische Steuerung den Computer, also Quatsch, den Roboter steuere. Und das ist auch etwas, was ich seit 2016 höre, dass da die KI-Entwicklung darauf abzielt, dass ich eben mein klassisches Facharbeiter- oder Ingenieurswissen brauche, um diesen Roboter einsatzfähig zu machen. Und dass das eben sehr viel schneller und einfacher passieren kann. Und dass es dann vielleicht im Ernstfall auch gar nicht wahnsinnig wichtig ist, wie schnell der schon ist. Wenn zum Beispiel Facharbeiter ausfallen oder jemand wird krank oder was auch immer, was bei einer älteren Belegschaft vielleicht dann auch häufiger der Fall ist, ist es vielleicht besser, der mobile Roboter macht überhaupt was, als es passiert gar nichts. So, in dem Fall. Ich denke aber genau deshalb, dass man die nächsten 5 Jahre nutzen sollte, aktiv, um mit diesen vielleicht etwas schwachbrüstigen humanoiden Robotern, also die jetzt nicht diese Wundererwartungen erfüllen, mit denen zu arbeiten, um zu verstehen, wie man sie ausloten kann, in Kooperation mit dem Hersteller oder Feedback. Das ist jetzt aber nur meine Idee, vielleicht etwas idealistische Vorstellung, der auch Sachen optimiert und anpasst, um halt auch in Deutschland das nötige Wissen im Umgang mit diesen Maschinen aufzubauen. Weil es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, dass wir nicht in 5 Jahren humanoide Roboter in sehr großer Stückzahl in unserer Alltags- und Lebenswirklichkeit sehen werden. Und dass die Auseinandersetzung und auch das sich hineinversetzen, der Kompetenzaufbau dazu, dass der jetzt enorm wichtig ist, um danach noch dabei zu sein. Und das ist das halt, was ich meine. Ich kann entweder jetzt abhängig werden davon, dass ich lerne, wie ich gut prompte, obwohl Prompting bei den neuen Modellen gar keine Rolle mehr spielt. Oder ich setze mich damit auseinander, dass wir demnächst eine neue Art von Maschine überall sehen werden, die so normal sein wird wie ein Auto. Und ich lerne sehr früh, was ich mit dieser Maschine eigentlich so umsetzen und machen kann. Und da ist, glaube ich, einfach, das ist jetzt aber auch vielleicht meine naive Ansicht, aber stehe ich jetzt im Moment zu, die chinesische Strategie mehr aufgegangen, wo ich eben seit 2016 sehe, dass es eine ganz andere Auseinandersetzung von geschäftsführenden Personen gegeben hat im Bereich Automatisierung plus KI und Robotik. Also ein anderer Denkraum war da einfach für mich auf. Der war lebendiger, der war vielfältiger. Und dass wir als Deutsche jetzt von diesem Denkraum profitieren, von den Produkten, die daraus entstanden sind, und dass wir dann auch durchaus gemeinsam weiter wachsen können. Also von daher denke ich, man muss da mit neugierigen Augen überall reingucken. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es andere Arten von Kooperationen gibt, wo wir unser Maschinenbauwissen jetzt integrieren in die chinesische Wirtschaft, die sich einfach früher und intensiver mit Machine Learning beschäftigt hat. Und wir da eine andere Art von Kooperation hinbekommen und dann vielleicht auch idealistischerweise neue Prototypen für eine Art von europäischer humanoider Robotik aufbauen, wo wir dann auch die Werte, die wir im Moment versuchen, im EU-AI-Act umzusetzen, in der Robotik mit umsetzen können, weil die werden ja dann auch sprechen können. Und ich habe das gesehen, wie meine Kinder in der Covid-Zeit angefangen haben, mit ihrer Amazon Prime-Fernbedienung zu reden. Und wenn die Hausaufgaben machen mussten, haben die einfach immer nur noch die Frage in diesen Amazon Prime-Fernbedienungsstick eingegeben. Und die hat natürlich immer geantwortet. Die haben die auch pupsen lassen und Witze erzählen lassen. Und ich habe dann erstmal verstanden, wie mächtig das ist und dass ich überhaupt nicht weiß, woher das Wissen jetzt kommt, dass diese Roboterstimme aus dem Fernbedienungsstick mir da jetzt irgendwie erzählt und dass meine Kinder ihre Hausaufgaben damit machen. Und ich habe dann hinterher recherchiert, dass das über Wissensgrafen kam und dass da viel über Wikipedia und auch größere Kooperationen gekommen ist und es versucht worden ist, dann ein sauberes Wissensgrafennetz auch zum Teil mit der Medienlandschaft und nach meinem Wissen auch mit dem ZDF in Kooperation versucht wurden aufzubauen. Aber da war schon klar, die haben ganz früh gemerkt, die haben hier eine automatisierte Antwortmöglichkeit. Die haben natürlich auch zwischendurch Fernsehen geguckt und haben dann halt den Stick alles Mögliche gefragt, wo ich dann schon gesehen habe, ja, das ist, für die ist das schon Haushaltsroboter in der Form einer Fernbedienung. Und die benutzen das ganz selbstverständlich und loten alle Funktionen aus, die dieses Ding dahergibt. Ja, und das war so der Punkt, wo ich dachte, wir sind schon mitten im mobilen Robotikzeitalter. Die schleppen diesen Stick rum und nehmen den als Antwortmaschine und als Belustigungsmaschine und es funktioniert. Ja, und deshalb denke ich halt, ja, das wird jetzt einfach attraktiver werden. Wir haben alle diese Kulleraugen-Pepper-Figuren noch vor Augen, die halt auch nicht viel konnten, die aber trotzdem Riesen-Bohai erzeugt haben. Und eigentlich sind wir jetzt auf dem Schritt dahin, dass wir quasi eine andere Verpackung für die Amazon Prime Fernbedienungssticks haben. Und die machen dann mehr vielleicht als Antworten und Spaß, aber genau die Richtung steuern wir eigentlich seit 2000 an.
Versuch mal ein Bild zu malen, das zu übersetzen, was du vorhin ge gesagt hast. Das heißt, es könnte durchaus sein, wo wir sagen, wenn man jetzt bei Gaming sind, dass eine gewisse Grundfunktionalität einer humanoiden Roboter vom Hersteller kommt oder bestimmte Können, natürlich auch KI-Fähigkeit und so weiter, dass es quasi eine Grundausbildung gibt für diese Art von, ich sag mal, Auszubildende oder Mittelschüler oder Gymnasiat, ne? Und das kann durchaus aus von einem Hersteller aus asiatischem Raum oder von irgendjemand anderem kommen, aber das Unternehmen, der das diese humanoide Roboter ins Unternehmen holt, muss in der Lage sein, ihn für seinen Nutzen zu trainieren, für seinen Bedarf zu trainieren. Das ist quasi das Training drauf. Und wenn man das so ein bisschen mit der Gaming-Zeit vergleicht, dass man holt jetzt ein PS4 oder Gameboy rein und dann das Spiel an sich muss das Unternehmen selber definieren und da drauf spielen. Und das ist natürlich ein ganz anderes, souveränes Art, wie man KI nutzt. Das ist für mich eine KI-Vision, KI-Strategie. Wie siehst du das, dass heute ein Mittelständler in Deutschland, wie soll man überhaupt beibringen, dass er diese Zusammenhänge wirklich für sich versteht und da auch umsetzt, dass diese Art von Strategie auch in der Organisation, nicht nur er alleine, häufig ist ja so ein Unternehmer auch schon ein bisschen älter und die entweder ist gerade in Generationswechsel oder hat schon einen externen Manager. Wie kriegt man hin, dass man so ein Unternehmensführungsteam diese Art von Awareness und Verständnis von KI hat und dafür für sich eine KI-Strategie definiert?
Okay, also da gibt es mehrere Antworten drauf. So, das erste schon mal, dieses Bild, dass ich einen Roboter wie bei einem Cobot, dass ich den halt einmal hole und einrichte und dann läuft der. Das ist falsch. Wir werden in Zukunft die Wertschöpfung dadurch generieren, dass wir, weil eben die alle auch eine KI implementiert haben, dass wir die ständig weiterentwickeln.
Okay.
Und der Roboter wird quasi immer wieder neu, ich nenne das Einnorden, also der wird immer wieder neu einsatzfähig gemacht, aber der lernt in diesem Kontext quasi neue Aufgaben dazu. Und wenn ich das rein auf die Daten übertrage, also KI besteht zu 90% aus Daten und zu 10% aus dem Algorithmus, nur nochmal so. Also das Wichtige ist eigentlich die Umsetzung der Daten. Wenn ich da bei den Daten mein eigenes Maschinenwissen als Ingenieur auch mit reinbringe, dass das Feintuning der KI, das dann über bestimmte Datenpakete läuft, dann kann ich die Wertschöpfung, die ich durch einen Roboter oder durch eine Machine Learning-basierte KI in meinem Unternehmen habe, enorm steigern, weil ich als, man nennt das den Fachexperten-Domain, also die Domain-Fachexperten, also derjenige, der über dieses Sachgebiet einfach schon unheimlich viel Erfahrungswissen aufgebaut hat, weil ich den über die Daten bestimmen lasse oder weil der bestimmte Datensätze gezielt integriert oder andere weglässt. Also eigentlich Datenkuration. Das ist auch das wichtigste Wertschöpfungselement für die Zukunft bei KI. Dann kann ich aus einer, sag ich mal, eingekauften KI für mich eine Sonderform machen, die genau für meine Arbeitsprozesse oder für mein Unternehmen optimiert ist. Das ist eigentlich dann an dieser Form ähnlich wie bei einem Facharbeiter, dass je mehr Erfahrung da drin ist, die Wertschöpfung sich erhöht, nur dass es hier nicht die KI an sich ist, sondern die Datenkuration. Und das ist etwas, was ganz oft außen vor gelassen wird, weil es wieder die Hoheit ins Unternehmen bringt, auch die digitale Souveränität wieder ins Unternehmen bringt. Und davon natürlich kein großer Tech-Konzern profitiert, sondern ich und mein eigenes Mitarbeitenden-Team profitiert davon. Und das sehe ich halt ganz stark bei diesen modularen Ansätzen, die ich im Moment so gesehen und erlebt habe, dass das Entscheidende hinterher das permanente Weiterentwickeln der KI-Robotikmaschine ist, was über Daten passiert. Und dass die Deutungshoheit, was sind gute Daten, was sind schlechte Daten, welche Daten braucht der Roboter jetzt, um auf eine aktuelle Produktionslinie angepasst zu werden, dass das wieder Ingenieurwissen ist. Und das war auch das Fazit aus diesen Fragen von vor 10 Jahren von der chinesischen Delegation oder von den beiden Delegationen, warum bestimmte Sachen nicht automatisiert passieren. Weil ich gesagt habe, die Datensätze müssen permanent aktualisiert werden. Weil ein Roboter und alles, was im cyberphysikalischen Raum sich bewegt, lebt von Kontext. Es lebt von der Umgebung. Und das ist der Unterschied auch zu der klassischen Industrielinie, wo wir alles linear aufgebaut haben. Wir haben jetzt eine super dynamische Umgebung. Das kann man sehr leicht nachvollziehen, wenn man die Erfolge der Ukrainer sieht, die sie mit KI-Drohnen, die ja auch fliegende Roboter letzten Endes sind, wie sie damit erzeugt haben. Das kommt durch Kontextwissen. Das Umgebungswissen ist wahnsinnig wichtig. Das ist das, was einen Großteil der Wertschöpfung ausmacht. Und was gutes und stabiles Umgebungswissen ist oder was quasi Qualität hinterher ermöglicht. Das ist wieder das, was der Mensch einbringt. Das ist das, was ich sagte, Reinforcement Learning lebt vom Wissen des Menschen und von der Steuerung des Menschen. Und ich kann quasi die Wertschöpfung der Maschine erhöhen dadurch, dass ich immer wieder in Interaktion trete. Und das ist vielleicht auch jetzt das wirklich Neue. Das ist auch gespiegelt in diesem Erfolg der KI-Agenten, mit denen ich chatte. Es sind Interaktionsmaschinen. Ich habe nicht mehr eine statische Sache, wo ich das Knopf an und aus mache. Es ist so ähnlich wie das Smartphone, das ich dauernd mit mir rumschleppe, mit dem ich auch dauernd interagiere, dass ich jetzt in das Zeitalter komme, wo ich mit den Maschinen permanent in Interaktion bin. Und im Kern ist dann ein mobiler Roboter eine erweiterte Form von Smartphone sozusagen. Und so wie mein Smartphone für mich besonders wertvoll ist, aufgrund der Apps, mit denen ich interagiert habe, aufgrund auch der Algorithmen, die auf mein Verhalten antrainiert worden sind und mir bestimmte Vorschläge machen, oder ich benutze ganz viel meine Foto-App, die dann bestimmte Sachen schon so macht, wie ich es einfach gerne mag, bla bla bla, die Filter anders eingestellt habe. So ist eigentlich mein Roboter dann, oder mein mobiler Roboter, humanoider Roboter, umso wertvoller für mich, je mehr er an meinen Kontext angepasst worden ist. Und so wie mein Smartphone nicht von selbst die Apps auswählt, außer denen, die halt vielleicht vorgucken, so ist das halt beim Roboter auch, dass ich quasi mit dem humanoiden Roboter etwas einstelle, in Interaktion etwas anderes rausbringe, die KI anpasse, dies und das. Und darum ist es dann wirklich eine andere Art von Mitarbeitenden, aber es ist auch etwas, das ohne den Menschen nicht auskommen kann. Wo ich aber auch mit dem Vermögen, das ich als Mensch habe, diese Maschine zu einer höheren Wertschöpfung bringe. Und das ist ein völlig neues Denkmodell. Und da kommen wir wieder zu dieser Frage, aus meiner Sicht kann man da nicht früh genug anfangen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und auch da kann ich es halt wieder auf zwei Ebenen machen. Ich kann es halt komplett über diese Chat-Funktion der Agenten machen, wo ich eigentlich sehr wenig steuere, außer dass ich da irgendwie rede. Aber das Ganze ist für mich völlig undurchsichtig. Mit was rede ich da eigentlich? Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Und warum kommt eine bestimmte Antwort zurück? Und das andere ist eben, dass ich mich damit auseinandersetze, was bedeutet es, wenn sich da was bewegt? Und ich bin nicht nur einmal dabei, was einzurichten, wo ein Experte kommt und der stellt mir den Cobot richtig auf und hegt den ein und sieht dazu, dass der Risikobereich richtig ausgelotet ist, sondern das ist immer da. Und ich muss meine Mitarbeitenden auch daran gewöhnen, dass da immer was dabei sein wird, was neu ist. So, und jetzt zu der Frage, wie kann ich das lernen? Wie kann ich eine KI-Strategie entwickeln? Da komme ich nochmal auf den verhassten EU-AI-Act zurück. Weil der hat nur eine einzige Aussage, nämlich die Menschen vom Missbrauch im Bereich von KI zu schützen. Alle anderen rechtlichen Fragen sind in anderen Regulatorien geregelt. Und der EU-AI-Act besteht nur darin, dass er Menschen vor dem Missbrauch durch KI schützen soll. Und die Regulatorik beruht auf einer letzten Endes sehr einfachen Formel, auf diesem Artikel 4, nämlich dass jeder Mitarbeitende so viel KI-Unterscheidungskompetenz haben soll und das Feld der KI so gut kennen soll, jenseits von GenAI, also mehr als GenAI, dass er verantwortlich eigenständig Entscheidungen treffen kann. Ob das, was er jetzt tut, eventuell einen anderen Menschen schädigen könnte, ja oder nein. Und das bedeutet, dass ich A, die Entscheidungshoheit über neue intelligente Technologien in die Hände von jedem einzelnen Mitarbeitenden legen kann, aber auch, dass ich im Unternehmen darüber geredet habe, dass es nicht nur so eine Top-Down-Compliance-Regel gibt, so promptet ihr richtig, sondern dass ich verstehe, was diese neue interaktive Technologie eigentlich bedeutet. Und dass ich dann aber, auch wenn ich diese Entscheidungshoheit in meinem Unternehmen hergestellt habe, sie jedem Mitarbeitenden anvertrauen kann und so wie ich jetzt, wie ganz viele in Copilot jetzt irgendwie ihre Prompts eingeben können, ich stattdessen mit einem humanoiden Roboter in Interaktion trete und zusammen überlege, wie wir irgendeinen Prozess besser gestalten können. Was natürlich theoretisch die Produktivität sehr erhöhen würde, weil viele versuchen ja, gute Lösungen in ihrem Umfeld zu finden. Und gerade bei Ingenieuren ist das ja ihre Hauptaufgabe, ein Produkt oder einen Produktionsprozess zu optimieren. Und ich hätte dann quasi ein anderes Interaktionselement, mit dem ich das herstellen kann. Und diesen Denkraum bei allen Mitarbeitenden zu ermöglichen, bedeutet, diesen EU-AI-Act ordnungsgemäß umzusetzen. Und ich habe mich deshalb total gefreut, wie der gekommen ist, weil ich gedacht habe, dass es die perfekte Voraussetzung ist, um Menschen mit diesem eigentlich sehr unbekannten neuen, diesem interaktiven, pseudo-intelligenten, mobilen neuen Zeug, um die damit zu befähigen, um ihnen klarzumachen, dass sie keine Angst davor haben müssen, um ihnen aber auch zu sagen, dass es auch Risiken gibt, die sie selber steuern und verantworten müssen. Und dafür muss ich mich damit auseinandergesetzt haben.
Und dieser Artikel 4 von AI Act ist nicht einfach, das ist sehr kompliziert, weil das ist, um genau das zu erreichen, da musst du alle Mitarbeiter, Stand jetzt, sehr weit bringen zu dem Verständnis zu AI. Das ist eine sehr, sehr, sehr viel Arbeit, die man vor sich hat.
Ja und nein. Wir hatten davor schon, zumindest in dem Programm, in dem ich für die Bundesrepublik, da über das Arbeitsministerium gearbeitet habe, immer schon die Auflage, partizipative Entscheidungsprozesse in Unternehmen zu etablieren. Weil schon vor 15 Jahren gesagt wurde, dass wenn das nicht in die Unternehmenskultur reinfließt, wir in Zukunft totale Anpassungsprobleme haben werden. Und die haben uns schon vor 10 Jahren gesagt, dass die Hälfte des deutschen Mittelstandes den Sprung in die Zukunft nicht schafft, wenn sie nicht diese partizipative Entscheidungskultur in ihren Unternehmen einführen als ein Standardbaustein davon, wie Entwicklung passiert. Wir haben ganz viele trotzdem nicht gemacht. Man kann auch ganz oft sehen, auch jetzt bei KI-Nutzung, dass es genau daran hakt. Dass es nicht das Technologieverständnis an sich ist, sondern dass es eine bestimmte Art von Entscheidungs- und Unternehmenskultur ist, die eigentlich die Produktivität entweder stärkt oder schwächt. Und der EU-AI-Act hat ein sehr einfaches, ich will mal sagen, Kochrezept vorgelegt, wie man das machen kann. Im Kern macht man erstmal so eine Art Ist-Analyse, welche Art von KI wird eingesetzt. Das ist im Moment fast immer nur GenAI. Dann das, was für viele sehr ungewohnt ist, ich muss halt den Kontext dazu setzen, in dem ich die Technologie benutze. Also ich muss eine Kontextanalyse machen, aber auch das ist kein Hexenwerk. Also ich muss feststellen, wie groß ist der Wirkungsraum, wie viele Arbeitsprozesse, aber auch wie viele Menschen werden berührt von dem, was ich da tue. Und das sollte ich halt nicht alleine machen, aber da würde es schon reichen, ich würde zum Beispiel die Abteilungsleiter zusammennehmen und jeder von denen würde sein Wissen reinbringen, weil es jetzt nicht nur darum geht, die Leute alle zu schulen, was ja für viele auch nervig ist, sondern es geht darum, das Wissen, das im Unternehmen ist, abzuholen und auch die verschiedenen Fragestellungen und Sichtweisen. Und auch Kompetenzen, die schon da sind und auch die Sorgen, die ja vielleicht da sind oder auch die Hoffnungen, die alle gemeinsam abzuholen. Und das kostet in erster Linie erstmal ein bisschen Zeit, aber das motiviert die Menschen auch komplett anders. Und das stellt die ganzen Überlegungen in meinem Unternehmen auf eine viel breitere Basis, weil ich nicht als geschäftsführende Person auf einmal dieses riesige Gebiet alleine überblicken muss und dafür allein die Verantwortung habe, sondern weil das Wissen gebündelt wird, aber auch die Verantwortung breiter gestreut wird. Und dadurch ist es aber auch viel mehr im Unternehmen verankert. Und meine Erfahrung nach, also ich habe das jetzt 10 Jahre lang gemacht, interessieren sich dann auch die Mitarbeitenden sehr für die Technologie, die in ihren Bereich reindringt, weil sie das, wie soll ich sagen, weil die meisten sind darüber neugierig. Also die wollen das irgendwie für sich auch durchdringen und verstehen und wollen dann auch so wie in so einer Art Erfahrungsexperiment auch ihre Ergebnisse dann wieder zurücktragen. Und das ist nichts, was einen total aushebeln muss, aber ich habe gesehen, dass viele Unternehmen halt 2 bis 3 Jahre brauchen, um das so richtig tiefer zu verankern und dass danach aber auch die Mitarbeitenden so viel eigenständiges Denken oder eigenständige proaktive Verbesserungsvorschläge damit reinbringen, dass das dann wirklich wieder so ein Wir-Moment wird und dass die Geschäftsführung eigentlich den Rahmen abschöpfen können, weil die Mitarbeitenden von sich aus viel mitbringen. Und dieser EU-AI-Act setzt in der Umsetzung eigentlich genau darauf auf diesen Partizipationsprozessen, die davor seit 15 Jahren eigentlich verlangt werden vom Mittelstand. Und wenn die ihre Hausaufgaben gemacht hätten, könnte man diesen EU-AI-Act jetzt eigentlich relativ leicht umsetzen, weil auch Wissen über aktuelle KI-Systeme zu vermitteln, also was ist Reinforcement Learning genau, was ist der Unterschied zwischen Supervised und Non-Supervised, das ist kein Hexenwerk. Also in der Regel kann man das den Menschen in einem Tag die Grundlagen beibringen, wenn man es nicht unbedingt als E-Learning macht, weil bei E-Learning lernt man viel, viel schlechter, als man in einem direkten Dialog oder sowas lernt. Also wir sagen, das sind keine Auflagen, die jetzt nicht zu erfüllen sind. Da ist das Lieferkettengesetz oder andere Dinge sind da ganz andere Nummern. Aber es würde halt eben dieses völlig Unbekannte, das wir da gerade haben. Eine immaterielle Intelligenz, die irgendwie mit einer Maschine kombiniert ist, mit der wir jetzt immer interagieren. Es würde das mehr zu einem normalen Ding machen. Und wir hätten in einem Unternehmen dann auch ein gemeinsames Verständnis davon. Was soll das? Was kann das? Worum geht es? Und in meinen Augen ist eben das bei einer mobilen Maschine, sagt Beispiel Smartphone, nur jetzt groß und mit Kulleraugen und rollt irgendwo rum, hat aber die gleiche Bedeutung für den Arbeitsprozess. Ist das dann noch viel entscheidender, sich damit auseinanderzusetzen, als dass ich jetzt einen Bildschirm habe, wo ich dann Text reinsprechen kann, also und es chattet irgendwas zurück. Das ist auch eine Nummer für sich, aber das ist eigentlich nur eine Funktion. Es ist ein Chatfenster, das mit mir Audio oder geschrieben interagiert. Das andere ist ein rollendes Wesen, das da auf einmal irgendwie neu dazukommt.
Ja gut, das ist natürlich ein positives Bild. Zum einen das EU-AI-Act. Scheint ja wirklich pragmatisch zu sein und auch eine gute Vision gezeichnet. Und zum anderen ist das für Unternehmen, zumindest zum Einstieg in Richtung einer KI-Strategie zu entwickeln, das ist gar nicht so aufwendig. Natürlich, wenn man jetzt tiefer geht, muss natürlich die Mitarbeiter so weit in der Lage ausgebildet sein oder in der Lage sein, dass sie Daten, die Algorithmen auch auswerten können. Das sind dann natürlich viele Wissenslücken, die sie jetzt noch nicht haben, die sie aber die Lücken schließen sollen. Aber ich möchte mal die Perspektive wechseln. Das ist ja Mittelstand als Nutzer von dieser dezentralen KI-System und auch für sich eine KI-Strategie zu entwickeln. Was macht die deutsche Forschung? Was ist dann die Übersetzung von der dezentralen KI für die deutsche Forschung oder Forschungsabteilung der großen Konzerne? Was bedeutet für die? Müssen sie auch jetzt adaptiv von dieser neuen Vision auch wieder zurück auf Industrie 4.5.0 und dann entsprechend quasi versuche mit China auf Augenhöhe zu kommen oder bietet die Forschung Deutschlands eine ergänzende Kompetenz zu jetzigen chinesischen Kompetenzen?
Also das ist sehr schwer zu beantworten, zumal ja viele Sachen, die jetzt super hot sind, wie man so sagt, die unterliegen ja auch der Schweigepflicht. Also, ich kann ja nur so allgemeine Sachen zu sagen.
Das reicht mir total.
Gut. So, das Erste ist, dass ich denke, wenn man, also dass man sich in meinen Augen erstmal so entscheiden kann, ob man die nächsten 10 Jahre mehr monopolistisch sieht oder mehr eben plural modular, weil das zwei sehr unterschiedliche Ansätze sind. Und wenn man plural denkt, denke ich, muss man auch mehr im Bereich Kooperation denken. Ich komme auch aus diesem Hintergrundfeld noch Umsetzung einer echten Circular Economy, wo es darum geht, dass wir global die Rohstoffe wieder in den Einsatz bekommen. Deswegen habe ich mich auch viel mit mobiler Robotik und Quantencomputing und sowas und globalen Daten auseinandergesetzt, weil das da alles eine große Rolle spielt. Also es geht um den effizienten Einsatz von Ressourcen, die wir nicht endlos zur Verfügung haben. So, das ist auch ein sehr plurales Modell, wo man einfach auch sieht, dass man mit anderen Ländern kooperieren muss und dass die Länder relevant sind, wo viele Verbraucher sitzen. Und das wird in Zukunft nicht unbedingt die EU sein. Wir können aber mit unserem Maschinenwissen da einen Beitrag zu leisten, dass die Ressourcen da halt in anderer Weise im Kreislauf bleiben. Und da wird sich ja auch in der Gesetzeslage einiges ändern, weil wir viel mehr Verantwortung bekommen für alles, was downstream passiert, was nach dem Verkauf noch in unserer Verantwortung als Unternehmen ist. Aus meiner Sicht forscht die deutsche Forschung in diesem Bereich zu wenig, aber das ist so meine Meinung. Ich denke eben, dass man deshalb auch die Augen aufhalten sollte für Quantencomputing, weil Quantencomputing nicht das klassische Computing ablösen wird, sondern neue Funktionen zur Verfügung stellt, die wir für das Echtzeitauswerten von super großen Datenmengen brauchen. Also das sehe ich nicht, dass das in KI ausreichend passiert. Aber auch da kann ich sehr stark beobachten beim Quantencomputing, dass es eine große Kooperationsbereitschaft global gibt, jenseits von dem, was jetzt vielleicht bei einigen großen IBM-Tech-Playern oder so passiert, dass da sehr viel mehr Zusammenarbeit, ist und dass dieses Beharren auf Intellectual Property, dass nur dieser kleine, das ist meins und das behalte ich und das behalte ich bis in alle Ewigkeit, dass es im Rahmen einer Promotion oder Habilitation vielleicht enorm wichtig ist, aber dass es danach irgendwie andere Arten von Kooperationsmöglichkeit in Zukunft geben sollte. Ich denke, dass das ein ganz großes Problem ist, dass wir uns da nicht ausreichend unterstützen. Aber das ist ein ganz, ganz großer, ganz großes Brett. So, und wenn ich halt in Pluralität denke, dann kann ich nur anraten, sich einfach wirklich so furchtbar der Ukraine-Krieg ist. Er hat einfach gezeigt, was in Industrie 5.0 möglich ist. Und er zeigt, welche Technologien da alle eingesetzt worden sind. Und es ist in meinen Augen auch kein Zufall, dass da eben Space Data von Anfang an auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Ob nun das Starlink, das einfach erstmal generell eine Art von Internet ermöglicht hat, also ein extraterrestrisches Internet, aber auch was da generell an Geodaten für eine Relevanz hatten, was Drohnen im Kern eben fliegende Roboter für eine Relevanz hatten, was aber auch Erfindergeist für eine Rolle gespielt hat. Und dass viele Prototypen nicht, was weiß ich, mega ausgereifte, shiny, shiny Sachen waren, sondern die haben einfach funktioniert. Also es ging darum, einen bestimmten Use Case zu erfüllen. Und dass in meinen Augen die eine große Chance haben, zu einer wichtigen Industriemacht in den nächsten 5 Jahren aufzusteigen, sobald dieser Krieg, dieser furchtbare Krieg endlich mal irgendwie beendet worden ist, zugunsten der Ukraine hoffentlich. Weil die sind Stahlproduzenten, die haben jetzt aber in allen Industrien in 5.0 unglaubliche Sachen nach vorne gebracht. Niemand hat ihnen zugetraut, dass sie so lange überleben und dass sie da so viel schaffen. Sie haben extrem viele neue, kleine, modulare Technologien entwickelt, die man aber neu zusammensetzen kann. Und das ist, denke ich, eben auch die Zukunft, dass wir wie Lego verschiedene Bausteine haben. Wir haben jetzt nur eben KI-gestütztes Lego, mit dem man ganz andere Vielfalt und Pipelines aufbauen kann. Und wo man aber auch manchmal über neue Ländergrenzen hinweg zusammenarbeitet. Also so, ich denke, viele hätten nicht gedacht, dass die Ukraine dann irgendwann mal so ein interessanter Auftraggeberpartner werden wird, wie sich das gerade so andeutet. Die Deutschen haben jetzt neue strategische Linien im Handel oder auch generell im Wirtschaftsaustausch mit Indien. Aber wir sind auch jetzt sehr viel mehr auf den südamerikanischen Raum noch eingeschwenkt. So, und von den BRIC-Staaten denke ich eben, dass dass da China nach wie vor der relevanteste Partner ist. Und aus diesem ständigen Ping-Pong im Kopf zwischen Russland und den USA, wo sich quasi irgendwie alles gerade ganz stark bewegt, fehlt mir noch zu oft die chinesische Brille. Also ich würde zum Beispiel auch noch gerne mehr erfahren, was passiert eigentlich in China. Warum sehe ich dreimal am Tag in der Tagesschau-App irgendwelche News aus den USA? Warum erfahre ich wenig aus den anderen Ländern? Also vergleichsweise. Ja, und China war in der Vergangenheit für uns ein total wichtiger Handelspartner. Aber vielleicht müssen wir das in Zukunft einfach mit einer anderen Rolle versehen. Also eine andere Art von Kooperation. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass wir mal Zulieferer sind für etwas, was dann in China zusammengesetzt wird. Und wenn wir in Zukunft das als einen super wichtigen Markt sehen für humanoide oder mobile Robotik oder autonome Robotik, dann wäre das jetzt eben eine Möglichkeit, Teil dieses Marktes zu werden und diesmal vom Machine Learning Know-how im chinesischen Raum zu profitieren. Wie gesagt, in meinen Augen ist DeepSeek ein hervorragendes Modell und es ist Open Source im Netz und es hat viel weniger Abhängigkeiten zur chinesischen Regierung als jedes andere Modell, das aus den USA kommt.
Läuft viel stabiler auch.
Ja, das mal ganz ehrlich, es ist pragmatisch zusammengebastelt und es ist eigentlich wie eine Art Geschenk, das man nutzen darf im Vergleich zu dem Cloud und OpenAI. Da ist nichts mehr open. Das führt in die direkte Token-Abhängigkeitshölle. Ja, also man sollte das nochmal aus anderen Gesichtspunkten betrachten. Und wir könnten uns jetzt wünschen, dass es irgendeine super ideale Lösung gibt in einer super idealen Welt, aber die haben wir nicht. Und unter den Bedingungen, die wir gerade vorfinden, denke ich eben, dass eine echte Zusammenarbeit und vielleicht eben auch eine Art von Teilhabe am Robotikgeschäft, in dem wir bestimmte Bauteile für die Roboter mitzuliefern, dass das eine Option ist, die man sich als Mittelständler überlegen kann.
Das ist ein super Schlusswort vor unserem zweistündigen Gespräch.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.